Wie fühlst du dich heute?
Defekt oder exzellent?
Ich fühle mich heute, wenn ich das Spektrum nehme, defekt ist 0 und exzellent 100, fühle ich mich so bei 75 bis 80.
Zwischen defekt und exzellent.
Er heißt Adam Kupinski und ich habe ihn letztes Jahr an der Berlinale kennengelernt.
Hallo Adam!
Hallo Adam, herzlich willkommen!
Schön, dass du da bist bei uns.
Unser erster Gast dieser neuen Staffel.
Ja.
Wie schön!
Hallo! Ja, hallo, danke. Ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr hier zu sein. Und ich bin zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt, weil es ist mein erstes Podcast.
Dein allererstes Podcastgespräch.
Wow, welche Ehre für uns.
Ja. Und ich liebe Podcasts. Also ich höre mehr Podcasts, als dass ich Musik höre. Wow. Und ich finde das so ein tolles Format und ich bin euch sehr, sehr dankbar für diese Chance. Und freue mich wirklich sehr.
Das ehrt uns ja sehr.
Ja,
wie schön.
Freut mich sehr. Dann gleich meine erste Frage, lieber Adam. Und wer bist du?
mein Name ist Adam Kupinski. Ich bin Schauspieler und Producer aus München. Genau, in zwei Sätzen.
Oh!
Ja. Mehr hast du über dich nicht zu erzählen.
Doch, ich hoffe. Ich hoffe, in der nächsten
Producer,
Zeit.
Schauspieler. Ja. Und also du bist auch, also was ich gestern ja gehört habe, wir haben uns ja gestern alle drei so kurz gesehen, du hast gesagt, du bist auch ein Experte für Mode, oder? Also das heißt, du liebst es, dich gut anzuziehen, oder?
So sah er ja gestern auch aus, wenn ich das mal eben so sagen.
Sehr, sehr schick.
Also, wow, vielen Dank. Da werde ich jetzt rot. Ja, also ich bin Experte für Mode, jein, aber ein Experte für Anzüge. Das ja. Ich liebe Anzüge.
Okay.
Ich habe 2 Jahre lang in einem Anzugladen gearbeitet, noch in meiner BWL-Zeit, um Geld zu verdienen. Und da habe ich gelernt, wie ein perfekter Anzug geschnitten ist, was einen Anzug ausmacht, was all diese Punkte sind, die bei einem Anzug dann zählen, die gut aussehen oder weniger gut aussehen, welcher der passende Anzug für welche Statur ist. Das ist wunderbar. Und Stoffe, genäht, geklebt und so weiter.
Was würdest du so allgemein sagen, was macht also zum Beispiel die Eleganz eines Anzugs jetzt bei einem Mann oder bei Frauen tragen ja auch
Anzüge,
Frauen, also was ist es bei beiden dasselbe, also so wenn du sagen würdest, was ist das Entscheidende daran?
Das Entscheidende ist, die Stärken stärken, die Schwächen schwächen bei einem Anzug. Das heißt, das, was wir mitbringen, weil ein Anzug ist, kann sehr, sehr clever eben, also wenn man, sag ich mal, ein bisschen fulminanter ist, dann nutzt man die breiten Schulter, die man zeigt und eine schöne V-Linie, die dann eben diese Breite raus, bei Männern halt, ich muss mich tatsächlich zugeben, mit Frauenanzügen kenne ich mich nicht so gut aus, was da die Psychologie dahinter ist, aber bei Männern ist es eben breite Schultern, nehmen wir einen V, also einen klassischen britischen Anzug und nimmt man eher einen schlankeren Kollegen, wie zum Beispiel mich jetzt, dann ist ein schlankes Revers besser, damit man mehr Raum sieht zwischen Schulter und Revers, dass ich dann ein bisschen mehr Breite dadurch bekomme, aber wir nehmen meine natürliche V-Form meines Oberkörpers mit, die der britische Anzug beim Fulminanteren dann erzeugt, habe ich ja bereits natürlich und bringe dadurch einen italienischen Anzug mit. Aber da kann man so, ich trage britische Anzüge, weil ich die Klasse mehr mag, auch wenn ich nicht primär die Statur dafür habe. Also gestern war britisch, urbritisch.
Mhm, okay. Ja,
und
war
sah
nicht
trotz,
übersehen.
Ja, also sehr hohe Hose.
Ja, genau. Ja.
Doppelreiher, aber trotzdem auch, also... Kann auch, also ja, also da gibt es keine feste Regeln, aber man kann so viel erfahren und so viel ausprobieren. Und ich bin, also Mode interessiert, tagtäglich sieht man mich eigentlich immer so, zur Gänze schwarz. Mhm. Und immer von Oktober bis April immer schwarzer Rollkragenpullover.
Also so bedeutet, er hat jetzt gerade einen schwarzen Rollkragenpullover und schwarze Hosen. Schicke Hosen, genau, schwarze Hosen in schwarz, genau.
Tatsächlich.
Typisch wie
passt
halt...
Passt zu mir, wie ein, auch immer in schwarz.
Ja genau, du ja auch. Also eigentlich wie ein Schauspieler oft ist, oder? So in schwarz.
Wie viel Ärger hast du mit Kostümfrauen bei deinem Wissen über Anzüge und wie du aussehen willst beim Dreh?
Gar keinen.
Gar keinen? Also, da mischst du dich dann nicht ein, oder?
Nee, ist nicht mein Aufgabenfeld.
Ah ja, aber
also,
so...
Also ich unterhalte mich gern mal und teile das Wissen gerne, aber die meisten Kostüme... Also ich... habe noch nicht so viele Anzüge getragen tatsächlich in den Rollen, wenn ich dran denke. Das wäre aber eine Traumrolle für mich, also wirklich eine Anzugträgerrolle.
Wir schicken das jetzt mal ins Universum.
Genau. Das heißt was, du bist als, ich sage ja immer geboren, bist du als Schauspieler geboren? Also bist du irgendwie, was ist dein, also wo würdest du sagen, was ich sage zum Beispiel über mich immer selber, ich bin als Schauspieler geboren. So. Mhm. Ich habe es dann später professionell gelernt, aber ich bin als Schauspieler geboren. So. Was würdest du sagen, womit bist du geboren?
Darf ich eine Gegenfrage stellen?
Ja, yes, du darfst
beantworten.
Natürlich.
Was definierst du darunter als Schauspieler geboren sein? Also woran legst du das fest für dich?
Seit ich denken kann, seit ich ein Bewusstsein über mich bekommen habe, habe ich immer schon gewusst, dass ich performativ unterwegs sein muss. So, dass das für mich gar keine andere Möglichkeit gibt im Leben. So. Musste ich dann irgendwie, also ich wollte am Anfang alles machen so und dann habe ich dann gemerkt, dass Schauspiel das schon das am besten vereint. Aber so, also das, dass ich irgendwie immer mich wohler fand in irgendwelchen Fantasiewelten, dass ich mir schon sehr früh Geschichten ausgedacht habe, dass ich die Verwandlung sehr gerne mochte, dass ich mich immer gerne verwandelt habe. Also ich habe sehr schnell gemerkt, ich muss da raus, ich muss da auf die Bühne, ich muss da irgendwie, ich muss da ja irgendwie raus. So, ich habe, das war für mich immer klar, dass das so sein muss. Dass ich gar keine andere Wahl habe. Hattest du eine andere Wahl?
Also gegeben wurde mir, fast schon vorgegeben wurde mir eine andere Wahl. Ich kann mich mit vielem identifizieren, was du sagst. Und woran ich das bei mir mal wahrnehme, also ich würde sagen, ja, ich bin auch als Schauspieler geboren. Und ich merke das daran, weil ich es nicht verstehen kann, warum jemand nicht Schauspieler sein wollen würde. Ich verstehe das nicht. Es ist so. Ich habe bei einem guten Freund von mir geschlafen, der ist Techie. Super, super Brain, programmiert alles. Und der hat so gar keine Faszination. Also der findet das cool, guckt mal eine Serie, aber so dieses ganze Schauspielerische, wie du sagst, dieses sich zeigen und sich, sich expressen, also sich darzustellen und was zu teilen und diese Energie, in Menschen irgendwie dieses Lächeln zu erzeugen, was zu erschaffen, so eine Show, einen Film und dann diese Emotionen zu sehen. Das lässt, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das nicht wollen möchte.
Willst du das haben, Christina? Hast du auch sowas, so einen Drang nach auf die Bühne darzustellen?
Ja, klar. Ich habe als Kind in der Schule oder auch später ja öfter auf der Bühne gestanden. Heute rede ich gerne vor vielen Leuten, weil so dieses Spielen liegt mir, glaube ich, nicht so wirklich. Ich schreibe lieber was oder rede. Aber so diesen Wahnsinnswunsch, das zu tun, hatte ich ja so 14, 15, 16. Aber das Leben war dann bei mir anders. Und Adam, du hast BWL studiert. Wie passt das dazu?
Im ersten Blick gar nicht.
Ja, doch, ich kann es ein bisschen verstehen, aber es ist nochmal was anderes.
Ja, absolut. Absolut. Tatsächlich, meine Schauspielreise ein bisschen in drei Sätzen zusammenzufassen. Ich habe auch von klein auf Theater gespielt, also Kindergarten wahrscheinlich schon, Kindergarten, eventuell, da erinnere ich mich nicht mehr, aber Grundschule auf jeden Fall. Also meine erste Rolle war Alois, ein Münchner im Himmel. Sagt jetzt Zement, Halleluja. Und das auch als Pole, also mit zwei polnischen Eltern. Aber es hat sich keines der bayerischen Kinder getraut, das zu machen. Und dann hatte Calogero, mein italienischer Freund, und ich, der Pole, haben dann dieses bayerische Theaterstück da gespielt in der ersten oder zweiten Klasse.
Wow.
Und
das heißt, die Bayern hatten eine zu große Ehrfurcht vor.
Nee, Ehrfurcht war es nicht, die hatten einfach Angst vor der Bühne.
Angst vor der Bühne.
Also die Ersttester, die waren.
Sie hatten Ehrfurcht vor dem Christentum oder vor dieser. Vor dieser großen Geschichte oder so. Okay.
Vielleicht. Ja, also es hat sich kein anderer 6-7-Jähriger gefunden.
Okay.
Eventuell. Oder einfach nicht dran gehabt.
Aber das heißt, du hast also sozusagen sehr früh mit der Schauspielerei begonnen, also als in der Schule und so, und hast immer viel gespielt. Ja. Aber genau, und dann, also dann hast du aber trotzdem vorher BWL studiert?
Genau, weil um den Gedanken noch fertig zu machen, ich hatte immer wieder bis eigentlich jetzt Momente und Situationen im Leben, in denen ich vom Schauspiel weggeschoben wurde. Quasi eigentlich weggedrückt, wo ich negative Erfahrungen gemacht habe, die mich so persönlich berührt haben, dass ich gesagt habe, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Also meine Wehren zum Beispiel?
Erstes Mal war 5. Klasse. Da war ich im Hauptcasting für einen HFF-Film. Also ein kleiner, also jetzt im Nachhinein ein kleiner Studentenfilm, aber damals war das die Welt und ich habe das noch alles vor meinem inneren Auge, dieser Raum in der HFF und dieses Casting bei uns im Fahrradkeller am Wilhelmsgymnasium so. Und dann wurde ich es nicht. Das waren Stechen, er und ich. Aha. Und er wurde es. Und diese Zurückweisung hat mich so getroffen und es hat so wehgetan, dass ich als Kind, das ich noch war, gesagt habe, das kann nicht gut sein. So, weg damit, ich will das nicht. So. Und dann war ich, und ich bin mit Filmen groß geworden, also meine große Passion sind die Herr-der-Ringe-Filme, damit bin ich aufgewachsen. Und, oh, das ist der Grund, also einer der vielen Gründe, warum ich Schauspieler geworden bin. Faszinierend, also genial in so vieler Hinsicht. Und die habe ich geschaut und ich hatte diesen Drang, dann aber 5. Klasse diese Erfahrung und dann hatte ich erstmal 5 Jahre nichts mit Schauspiel am Hut. Gar nichts. Eventuell in der polnischen Schule das Krippenspiel, da mal einen der 3 Könige gespielt. Aber immer, und auch dadurch, glaube ich, eine sehr große Angst entwickelt vor dieser Zurückweisung, vor dieser Demütigung. Also ich war auf der Bühne, bis in die Schauspielschule hinein, habe ich gestottert, habe ich Sätze verschluckt, weil Angst da war. Und das ging dann bis zur 11. Klasse, 6 Jahre gar nichts. Und 11. Klasse, Oberstufe, will man Punkte sammeln. Und da, am besten sammelt man Punkte in der Big Band und im Schultheater. Deswegen habe ich das beides gemacht, habe das Schultheater gemacht, hatte da dann wieder Spaß tatsächlich. Habe dann auf der Studiobühne eine Produktion mitgemacht in München. Also eine Bühne für Theaterwissenschaftler. Hatte dort eine kleine Rolle. Bin dort aber dann wiederum auf Kollegen auch getroffen, die ein recht bitteres Bild hatten zum Thema der Schauspielerei. Mhm. Die gesagt hat, also so ein bisschen diese Mentalität, wenn du Schauspieler wirst, wirst du nicht erfolgreich und du wirst auch nicht glücklich. So wirklich. Der Job ist doof, ist scheiße. Entschuldigung, darf ich das sagen?
Ja, natürlich.
Das ist. Schlimm.
Und aber du hast ja heute, ich habe neulich einen Post von dir gesehen, also du sagst ja heute von dir, dass das Castings zum Beispiel etwas Tolles ist und dass es gut ist und dass man sich eigentlich so freuen soll, weil man da endlich spielen kann und so. Also das heißt, würdest du sagen, hast du deine Phobie vor der Zurückweisung überwunden und was an Castings findest du denn heutzutage toll? Also was ist toll an dem Casting?
Tatsächlich ja, das geht so mit in den Prozess über der BWL, weil ich komme da gleich drauf zurück auf die Frage, was ich an Castings gut finde, weil dann hatte ich diese Studiobühnenerfahrung, war wieder negativ, also bin ich erstmal nach Neuseeland für ein Jahr, nach dem Abi, wie das so. Nach dem Abi, erstmal ein Jahr Work and Travel, um mich selbst zu finden. Ich dachte, ich finde meine Antwort für mein Leben in diesen 8 Monaten dort. Die einzige Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass Geld wichtig ist in unserer Welt, wenn du Freiheit haben möchtest, weil ich 60 Stunden gearbeitet habe als Kellner und Barkeeper, um irgendwie mal hier irgendwo hinreisen zu können. Mhm. Und mein Bruder kommt aus der BWL. Also ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder, Unternehmensberater, der auch gesagt hat, hey, du hattest ein gutes Abi, du bist ein gescheiter Schüler, hast gut gelernt, hast ein tolles Abi, mach doch BWL. Und ich dachte, ja, Wirtschaft ist irgendwie, finde ich irgendwie interessant und Geld ist wichtig. Ich lerne dort Geld zu verdienen. Also mache ich BWL.
Ah.
Ja. Und dann habe ich da auch damals mein eigenes Startup gegründet. Und dadurch kam ich, Gott sei Dank, durch diese BWL und diese Startup-Geschichte das erste Mal auf diesen Gedanken, outside the box zu denken. Mhm. Und mich mit anderen, mit unternehmerischen Gedanken zu befassen, mit Menschen, die irgendwas bewegt haben. Und dann bin ich auf dieses Zitat gestoßen von Eleanor Roosevelt. Do one thing every day that scares you.
Mm-hmm. Again, please. Ganz langsam für alle diejenigen, die nicht so gut Englisch kennen. Wie geht es?
Do one thing every day.
Do one thing every day? Mm-hmm. Do, was
thing,
heißt das?
A thing. Also do one thing. Eine Sache.
Ah, genau. Yeah? Okay.
Do one thing every day that scares you.
Mm. Also verstehe ich das richtig? Tu jeden Tag etwas, wovor du Angst hast.
Ja.
Das ist die Übersetzung. Mhm. Tu jeden Tag etwas, wovor du Angst hast. Okay, okay. Okay. Was würdest du sagen, würdest du heute jetzt gerade, was hast du gemacht? Der Podcast? Das ist doch vorher, also das jetzt hast, heute gerade. Du hast dein Soll schon erfüllt heute irgendwie?
Ja.
Okay.
Ja,
oder du erfüllst ihn gerade?
Ja, ja, ja. Es muss ja nicht eine Angst sein, wo man panisch wird und so weiter, ja, sondern was für mich die Quintessenz dieses Zitats ist, dass Angst ein Richtungsweiser ist. Angst ist, zeigt dir, wo du oder wo ich hin muss. Weil da das größte emotionale Potenzial liegt. Ich finde, und da kommen wir auch zurück so zu meinem Kollegen, dem Techie, dem Programmierer, der sieht vielleicht so ein technisches Gerät da vorne, diese rote Box, und denkt sich, wow, cool.
Das ist
so
die eine Aufnahmebox des Podcasts.
Wow, und der denkt sich, cool. So. Weil das was mit ihm macht emotional.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber ich sehe diese Box und denke, es hält mich relativ low. So, mich emotionalisieren andere Sachen.
Ja,
egal, ob positiv oder negativ. Mhm. Jeden von uns emotionalisieren andere Dinge und deswegen ist das ein klares Zeichen, klar, positiv emotionalisieren ist relativ simpel, mache ich gerne, fühlt sich gut an so. Aber auch die negativen Emotionen haben sehr viel Wahrheit und sehr viel Wichtigkeit in sich und das habe ich dann dadurch durch diesen Prozess dann gelernt und kam dann eben wieder zurück zur Schauspielerei.
Interessant.
Thema Angst, ja. Weil mein BWL-Studium habe ich grandios verhauen. Also
ach, wirklich ja?
Grandios verhauen. Also ihr müsst wissen, also ich war, bei mir ging es im Gimmi immer darum, wird es eine 1, wird es eine 2, so mal eine 3.
Mhm.
Und dann plötzlich 5, 5, 5, alle Klausuren, also nicht mal schlecht bestanden, durchgefallen. Durchgefallen. Also durch Investitionen und Finanzierung, durchgefallen. Steuerwesen, wie heißt das, Rechnungswesen, durchgefallen. Obwohl ich 1300 Seiten dafür gelernt habe, in einem Buch. Ich habe gelernt, was es ging. Und dann bin ich da durchgefallen. Und dann bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Also ein sehr tiefes Loch, weil meine, also das mein Weltbild nicht mehr mit dem, also meine Identität, die ich von mir selbst wahrgenommen habe, nicht mehr konform war mit dem, was mir die Welt zurückgegeben hat.
Ja, verstehe ich.
Und dann, das ist das Gute ja an solchen Situationen, dass man dann, wie nennt man das, ein Reboot mit irgendwelchen Computer, ne? Also dass man sich, dass ein Neustart hingelegt werden muss und ich im Rahmen dessen dann auch mich getraut habe, zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem Verhaltenstherapeuten und erstmal zu sagen, ich glaube, ich bin depressiv. Also ich habe wirklich, also mir geht es mental sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und wo es hingehen soll und der hat sich dann mit meiner angenommen und dann sind wir über Gespräche dann wieder dazu gekommen, dass er gesagt hat, Herr Kopinski, ja, Sie möchten Schauspieler werden. Sie haben noch viel zu große Angst davor. Also machen wir jetzt die Aufgabe, Sie melden sich jetzt einfach mal bei einem Schauspielschulvorsprechen an.
Also das heißt, wenn ich richtig verstanden, die Angst, die du hattest, war, dass du Angst vor einer Zurückweisung hattest? Oder was war deine Angst in der Schauspielerei? Dass du wieder zurück, also dass man dich nicht haben wollen würde?
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. So, es war, glaube ich, ein komplexes Layer, auch die Angst, eben davon nicht leben zu können, kein Geld damit verdienen zu können. Also basically, um es runterzubrechen, dachte mein System, ich sterbe, wenn ich das mache.
Wenn du Schauspieler
bist? Also ganz bist, in meinem tiefsten Primatengehirn, aber so funktioniert, also ich denke, dass wir Menschen ganz tief in uns wirklich halt den Grunddrang haben zu überleben und viele Ängste daraus herauskommen, dass unsere Psyche Dinge so formt, dass sie sagt, das ist lebensbedrohlich.
Aber was, wenn ich fragen darf, warum würdest du sterben? Also kannst du das erklären, warum du sterben würdest?
Also psychologisch gesehen. Also ich glaube, mein Unterbewusstsein dachte, wenn du das machst, dann riskierst du entweder sozialen Tod durch Zurückweisung, finanziellen, also materiellen Tod durch fehlende Ernährung. Das ist, also ich kann das heutzutage, es ist, glaube ich, sehr, sehr simpel und sehr primitiv, wirklich nur dieses mit diesem Gefühl beschreiben, du stirbst, wenn du das machst.
Okay.
Das war. Also sehr, also auf das Simpelste runtergebrochen, wenn du mich das so fragst. Ja.
Und was hat dich rausgeholt?
Tatsächlich, mein Therapeut.
Und du selber, von dir aus, was hast du dafür getan?
Ich habe auf ihn gehört.
Nur auf ihn gehört?
Okay. Ich habe auf ihn gehört, auch nicht sofort. Also es hat 3 Wochen gedauert, bis ich mich auf einer Website eingetragen habe und geschrieben habe, Adam Kopinski, meine Mail.
Aber 3 Wochen ist ja nicht viel.
3 Sitzungen, ja doch, ich komme hin, Herr Kopinski, Sie machen das bis zum nächsten Mal. Ja, ich mache das. Zurück zur Sitzung, haben Sie es gemacht? Nein. Gut, machen wir es nochmal nächste Woche. Also erstmal Sitzung. Am Ende, Sie kennen Ihre Hausaufgabe. Ja, kenne ich. Eintragen auf dieser Website, dass ich mich für ein Vorsprechen anmelde. Nächste Woche wiedergekommen, Herr Kopinski, haben Sie es endlich gemacht? Nein. Und es war ein großartiger Therapeut, der natürlich Geduld gezeigt hat und auch Verständnis für die Situation und der einfach so beständig wohlig dran geblieben ist, bis ich dann es hinbekommen habe, meine inneren körperlichen Blockaden schon fast. Und jegliche Form von Prokrastination und dichten Kopf und Überforderung und Burnout-Syndromen zu überkommen und zu sagen, ich tippe da meinen Namen jetzt rein. Mhm. Und ich gehe zum ersten Schauspielschulvorsprechen an einer privaten Schauspielschule in München. Ja.
Und du wurdest dann aufgenommen?
Mhm. Sogar mit, ich will nicht sagen mit Handkuss, aber mit sehr offenen, leuchtenden Augen. Und ich sagte, das ist ja toll. Also wir hätten sie sehr, sehr gerne bei uns.
Wow, und wie hast du dich da gefühlt in dem Moment?
Ich dachte mir, aha, interessant. Also es ist unglaublich erstmal. Also es ist ein unglaubliches Gefühl, so eine große Angst anzugehen und das ist seitdem her auch mein Mantra und ich liebe es. Also ich liebe Ängste. Also das ist also weil dann immer wieder diese Entspannung und dieses Gefühl dann dahinter kommt, danach kommt und dann habe ich mich gefragt, aha, mal gucken, was noch so drin ist.
Aber das finde ich gerade interessant, diese Ängste. Suchst du dann jeden Tag was dir Angst macht oder kommt es einfach auf dich zu oder wie gehst du heute damit um? Also ich finde es sehr interessant, weil das ist ja ein bisschen auch was, ich gehe aus der Komfortzone raus. Das ist ja genau dasselbe.
Ja.
Und ich mache das auch gerne, aber wie kommst du hin zu der Angst? Also was, du hörst was und denkst, oh, das will ich auch oder kommt es aus dir raus?
Tatsächlich habe ich das auch so, wenn ich dieses Zitat dann sage, dass dann auch Leute so stutzig sind, so jeden Tag was zu haben, was einem Angst macht, ist ja unwahrscheinlich, stimmt auch. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag
Adrenalin
suche, so, oh, das, ne, okay, ich habe noch nichts gemacht, ich gehe jetzt in eine gefährliche Straßenecke und weiß, dass da Leute überfallen werden.
Ja.
Nee, das nicht, sondern wenn Angst aufkommt,
dann
weiß ich, dahin. Dann ist es wirklich, es gibt so eine tolle Regel von Mel Robbins, das ist so eine Coachin aus Amerika, die hat diese 3-Sekunden-Regel oder 5-Sekunden-Regel. Es ist wirklich, es kommt etwas, emotional aufwühlendes, Angst oder so, dann zählst du bis 3, 1, 2, 3 und machst es.
Das ist aber heftig.
Ja,
wow.
Es ist heftig, aber es ist das Leichteste, weil wenn man dann länger wartet, es wird nur noch härter.
Das wird noch schlimmer, härter. Ne?
Ja, so zum Beispiel auch, wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen oder anzusprechen. Wir waren ja gestern in einer Bar.
Ja.
Und hier mit der Victus Films und ein paar Leuten vom Empfang, den wir gestern hatten. Und dann waren da so drei Personen, 2 Frauen, ein Mann an der Bar und eine Frau in einem wunderschönen Abendkleid und der Mann hat sie fotografiert. Und dann bin ich einfach in 1, 2, 3 hingegangen und hab die Dame im roten Kleid angesprochen, Entschuldigung, sind Sie ein Star? So, sind Sie hier fotografiert? Nein. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann war das tatsächlich der Herr, ein großer Film, wegen dem Klopfen, ein großer Filmfinanzier aus den USA, aus Ohio, der gerade dessen Filme gerade 3 Oscar-Nominierungen haben.
Oh!
Ja. Und dann kamen wir so ins Gespräch und haben uns jetzt ausgetauscht und schauen mal. Also, ihr seid Produzent aus Deutschland, toll. Ja, produziert auch in Utah. Ja, lass uns doch mal gerne sprechen. So, ja, und das dadurch, 1, 2, 3 hin gesprochen.
Also, wir müssen es den ZuhörerInnen sagen, dass du ja jetzt eine Produktionsfirma hast.
Also ich bin Producer in einer Firma, genau.
In einer Firma, also das heißt, du bist dann wieder von der Schauspielerei dann wieder zurück in die Wirtschaft gegangen. Also ein Hin und Her ganze Zeit, weil und wie kam das dann jetzt? Also wie bist du dann jetzt, also nach der Schauspielschule dann wieder in die Wirtschaft gegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich auch daran geknüpft, damals, als ich mein BWL-Studium hingeschmissen habe, als ich mein Startup auch hingeschmissen habe, habe ich mich gefühlt, erstens wie ein totaler Versager und ich habe mich gefühlt, dass alles, was bis jetzt war, umsonst war. Dass ich alles wegwerfe und auch die Kontakte, mein Netzwerk aus der Wirtschaft, dass ich das alles wegwerfen muss und das wird jetzt ein Start von Null, was aber überhaupt nicht stimmt, weil da gibt es auch dieses schöne Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, wenn wir nach vorne gucken im Leben, ist alles sehr, sehr blurry und nicht klar, wo es hingeht. Mhm. Aber wenn wir zurückgucken, verbinden sich die Punkte alle zu einem Bild.
Man merkt plötzlich, dass alles, was du getan hast, dann doch irgendwie einen Sinn hatte, weil wir dann an einem Punkt kommen, wo wir merken, genau das habe ich jetzt gebraucht. Irgendwie so, was ich damals dachte, was für ein Scheiß, warum habe ich das jetzt gelernt oder sowas? Warum habe ich, keine Ahnung, irgendeine Sprache gelernt, in der ich gezwungen wurde und dann plötzlich merkt man, keine Ahnung, man kriegt eine Rolle, wo man genau die Sprache braucht, die man gelernt hat oder sowas. Ja, oder was auch immer es ist an Fähigkeiten. Ja, stimmt, ja.
Vor allem im Schauspiel.
Im Schauspiel sowieso, genau. Sowieso alles, kannst du immer alles nutzen. Ja, genau.
Okay, dann bist du direkt zu Victus oder deinen Weg in die Wirtschaft zurück? Oder? Weil du verbindest ja beides, ne? Also du bist ja weiter Schauspieler. Du hast ja jetzt nicht gesagt, ich mache nicht mehr Schauspielerei, du machst ja beides.
Ne? Genau. Darf ich mir kurz Tee einschütten?
Bitte gerne. Ja. Wir haben hier einfach ein schönes Gespräch und dann darf auch jeder hören, dass ich mit dir gerade Tee
einschütte. Schauspiel, Wirtschaft, Produktion. Ja. Also für mich war schon damals klar, als ich aus der, ich habe dieses Wirtschafts-Mindset und dieses Startup-Mindset damals auch mit in die Schauspielschule genommen, was mich, ich kam da rein und ich war direkt performance-orientiert, zielorientiert, ich wusste, ich will die Anzahl an Castings machen, ich brauche ein Profil, ein Foto, also sehr so systematisch da ranzugehen. Mhm. Und das clashte dann natürlich so ein bisschen mit den anderen klassischen Schauspielschul-Persönlichkeiten. Ich werde es nie vergessen, schon am ersten Schultag saß ich mit Laptop und Headset, also so Telefonie-Headset im Aufenthaltsraum, weil ich habe meine Schule mir selbst finanziert, also ich habe privat studiert und da musste ich, darf ich sagen, was ich da gezahlt habe?
Ja, klar, natürlich.
Zwischen 500 und 600 Euro im Monat.
Wow, viel.
Ja, und mir war klar, wenn ich diesen Weg gehe, dann stehe ich dafür auch selbst ein. Und meine Eltern, die haben mir so viel gegeben. Die sind damals aus Polen geflüchtet, haben mich hier bei Null angefangen, haben dieses Fundament geschafft. Ich werde jetzt nicht mit 21 sagen, finanziert mir bitte meine Künstlerausbildung. Mhm. Sondern wenn ich das mache, dann mache ich das auch selbst. Und auch wenn mir das Angst gemacht hat und ich auch zugegebenermaßen, als ich angenommen wurde an der Schauspielschule, gerade mal im Nebenjob 450 Euro verdient habe, insgesamt, das ist ja immer noch ein Defizit von 150 Euro, wie schaffe ich
nur
das?
Nur dafür, ja.
Genau, aber auch da, also auch ein Zitat, wenn ich anbringen darf, wenn es zu viele Zitate sind, bitte gib Bescheid, aber das sind für mich immer
du
so Richtungsweise.
Ein
Zitat, Mensch. Tatsächlich, und da hat Richard Branson, der Founder von Virgin, hat immer gesagt, wenn sich eine Chance ergibt für dich, dann sag immer ja. Und der ergibt, und das andere ergibt sich auf dem Weg.
So. Das finde ich sehr schön, ja.
So hat er sein Unternehmen aufgebaut, so habe ich meine Schauspielschule dann angenommen und so ergab sich das dann halt, dass ich parallel dann als Assistent für einen Startup-Investor aus meiner Startup-Zeit, während ich Schauspielunterricht hatte, assistiert habe und er mich dafür bezahlt hat. Also von wegen, alles weggeschmissen, Netzwerk und die werden mich nicht ernst nehmen, weil jetzt ist der erst Startup-Founder und jetzt ist er Schauspieler. Was für ein Hi-Yo-Pi. Nee, das war tatsächlich so, und das ist das Schöne, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, wenn wir wirklich in die Richtung gehen, in die wir gehören, so, ihr dürft mir gerne auch zustimmen oder widersprechen, dann ergeben sich die Dinge von einem und dann wird das von außen auch so gesehen als sinnvoll. Es war für niemanden von mir in meinem Umfeld außen komisch, dass ich jetzt an die Schauspielschule gehe, außer für mich.
Mhm.
Alle haben gesagt, habe ich schon immer irgendwie gesehen, das macht irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wenn ich die Frage so in den Raum stellen darf.
Also bei mir sind alle überrascht gewesen, als ich irgendwann aus dem wirtschaftsdirekten Bereich, als ich meine Kanzlei damals verkauft habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt, haben sie mich alle für verrückt erklärt. Mhm. Obwohl ich ja mein Leben lang schon geschrieben habe, aber jetzt dreht sie durch. Also wirklich, was auch nicht sehr schön war für mich, das so zu hören. Auf der anderen Seite hat es mich sehr befeuert, zu sagen, es ist jetzt genau das Richtige und ich will es euch zeigen. Und für mich war es dann schön, dass ich auf meinem Weg nach diesem ganzen Idee von ich bin Steuerberater und mache das mein Leben lang, dass ich dann Roberto getroffen habe, noch einen anderen Regisseur getroffen habe, mit dem ich mein erstes Drehbuch zusammengeschrieben habe, wir seitdem arbeiten Das kam dann dazu. Mhm. Aber erstmal war ich die vollkommen durchgeknallte.
Aber da darf ich fragen, du warst wahrscheinlich nicht Anfang 20, sondern ein bisschen.
Ja, nee, natürlich. Ja. Na ja. Klar, gar nicht zu vergleichen. Mhm. Und ich hatte ja auch schon 20 Jahre, wow, war ich selbstständig als Steuerberaterin. Wow. Und habe irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr.
Wow. Wow. Ich muss sagen, du hast meinen vollsten Respekt dafür. Ich respektiere Menschen massivst, die wirklich bereit sind, grundsätzlich aus ihren festgefahrenen Schienen auszubrechen. Und vor allem, ich kann mir denken, also ich werde es wahrscheinlich auch selbst spüren, wenn ich dann, keine Ahnung, 30, 35, 40 bin, dass die Schienen dann noch tiefer sind. Und dass dann ein Großteil der Menschen schon so eingefahren ist. Und wenn dann jemand dieses Meisterwerk vollbringt, wirklich zu sagen, mein Leben ist jeden Tag aufs Neue, von Moment zu Moment, und jetzt bin ich nicht mehr glücklich damit und jetzt mache ich nun mal Schreiben oder was auch immer meine Passion ist und das dann auch macht, das ist so bewundernswert, so scary wahrscheinlich. Also,
würdest du denn sagen, Christina, ist es denn, also hast du es eigentlich bereut? Hast du es, wenn du ganz ehrlich bist, hast du es. Hast du es jemals bereut? Sekunde. Also, weil du ja zum Beispiel, also wenn man jetzt mal so ehrlich sein darf, ja. du hast ja sehr viel Geld investiert in dieses unser Projekt. Also sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und wir haben ja jetzt, also wenn wir mal so ehrlich sein wollen, wir haben ja jetzt davon noch nicht so viel verdient, oder? Also
nein,
wir haben viel finanziell, also wir haben viel produziert, das schon, muss man sagen. Wir haben ja auch eine eigene Show auf die Bühne gestellt, eine Riesenshow, ehrlich gesagt. Ja. So, eine Riesenshow, die auch alle, die es gesehen haben, wirklich sehr beeindruckt waren von dem, was wir gemacht haben. Mhm. Fakt ist aber, dass wir ja bisher noch nicht das Geld, was zum Beispiel investiert worden ist, zurückbekommen haben. So. Mhm, und hast du nicht manchmal Gedanken, wo du sagst, what the fuck, warum bin ich diesen Weg gegangen? Warum habe ich nicht irgendwie, wenn schon nicht mehr Steuerberaterin, aber dann irgendwie mit dem Geld mir irgendwie eine schöne Reise oder whatever gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das damals sicherlich aus meinem wirtschaftlichen Hintergrund natürlich sehr bewusst eingesetzt und mir war klar, Risikokapital, vielleicht ist es auch weg. Für mich ist es immer noch nicht weg, weil wir haben ja noch viel vor. Mhm. Es kann ja durch alles, was wir noch machen wollen, zurückkommen. Aber das überhaupt nicht. Nein, weil ich jetzt das tue, was ich super gerne mache, was ich machen wollte. Ich freue mich, wenn wir bald wieder kreativ schreiben. Was man natürlich ehrlicherweise sagen muss, ich bin ja nicht ganz aus der Wirtschaft raus, weil ich habe ja damit immer noch zu tun, was gut ist, was mir auch Spaß macht. Aber diesen Ausgleich auf der anderen Seite, der ist schon schön und ich finde ihn toll. Und ich habe es nie bereut, nein. Auch nicht, als wir festgestellt haben, okay, wir haben eine super Produktion auf die Beine gestellt, die Leute lieben es. Und dann Corona, unsere Auftritte weg. Die dann noch bis Mai 20 gingen oder so. Und damals ja keiner in Verträgen im April davor wusste, dass Corona kommt. Also auch keine Absicherung, auch bei Versicherung nicht. Und wir auch vorher nichts anderes gemacht haben. Also Corona-Hilfen waren wir auch nicht. Und trotzdem.
Und die hätten die zurückzahlen müssen. Also, die waren ja auch so zweischneidige Schwert.
Ja, ne? Auch das. Aber aber trotzdem, nee, ich habe diesen Schritt nie bereut. Nein, wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht. Nein.
Wow. Toll. Also, schön, das zu hören. Das beruhigt mich. das zu hören. Ich wollte euch beiden mal was fragen. Also so ist es denn, also weil deine Firma, die Visus...
Victus.
Und ganz wichtig,
Du bist da angestellt in dieser Firma?
Oder? Als Freelancer.
Okay. Genau. Aber diese, also Victus, Entschuldigung, nicht Visus, sondern Victus, was ich verstanden habe, ihr macht ja sozusagen, also euer Anliegen ist sozusagen, Filme für die Wirtschaft zu machen, oder? Also das heißt, mit Filmen die Wirtschaft auch, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zu unterstützen.
Ja.
Ist das aber nicht ein Pakt mit dem Teufel?
Ah, Tricky question. Wow. Vorsicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch morgen noch bei der Victor bin.
Ja, genau, das habe ich eben auch gedacht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Da sind wir ja aber auch so bei diesem Thema, ne? Kunst und Wirtschaft. Mhm. Ne? Also diese, wie Defekt und Exzellenz sind ja wirklich, ich finde, bei zwei Gegenpole, auf denen ich ja in meinem bisherigen Leben sehr viel immer hin und her getanzt bin, von links nach rechts. Und weil ein Gedanke, der mir gekommen ist, zu dem, was du noch gesagt hast, du hast Geld reingetan, hast nicht das Geld an sich wieder rausgeholt, aber ich habe sehr, sehr viele Unternehmer in meinem Freundeskreis und ich liebe es, mit Unternehmern zu tun zu haben, weil das Menschen sind, die auch was bewegen wollen und was erschaffen wollen, was die Welt verbessert. Aha. Das habe ich im Vertrieb auch gelernt, in meiner Vertriebszeit ist, am Ende des Tages musst du ein Produkt bringen, was deinem Kunden das Leben besser macht. Es gibt Firmen, die das nicht machen, es gibt Teufelsfirmen, die psychologische Prozesse nutzen, Trends und so weiter, um maximales Kapital auf die Kosten von anderen Menschen rauszuschlagen. Das gibt es auf jeden Fall, dieses zweischneidige Schwert des Kapitalismus, wenn ich das so sagen darf.
Filme tun das?
Nein, Firmen, grundsätzlich.
Firmen, falsch verstanden. Ja.
Aber es gibt eben auch Firmen, die wirklich das Ziel haben und Unternehmer, die das Ziel haben, ich möchte wirklich die Welt besser machen. Ich möchte, ich habe ein Problem entdeckt, erfahren, meistens selbst erlebt und erlitten, was ich nun verhindern möchte durch ein Unternehmen. Zum Beispiel der Finanzberater, der in Armut aufgewachsen ist und jetzt Menschen dazu verhelfen möchte, das zu verhindern, durch kluges und nachhaltiges Investieren. Oder ich habe für eine Schülerfirma Vertrieb gemacht und es war eine Schülerfirma, die wirklich nur MINT-interessierte Schülerinnen aus der 9., 10., 11., 12. Klasse in die Messe gebracht hat und dort dann Unternehmen akquiriert wurden, unter anderem von mir, wie Siemens, wie SAP, die genau solche Ausbildungen anbieten, die Firmen sind, die genau so ein Berufsfeld bieten, was diese Schülerinnen, die Interesse an MINT haben, MINT heißt also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, und die einfach lost sind, wie alle Jugendlichen in der 9., 10., 11., 12. Klasse, so was will ich machen. Und wenn es da eine Firma gibt, die jungen Menschen dazu verhilft, schneller den Arbeitsplatz und somit vielleicht auch ihre Passion zu finden, dann ist das eine gute Firma. Und ist das ein Pakt mit dem Teufel? Wir haben ja auch immer die freie Entscheidung, auch noch als Produktionsfirma zu entscheiden, wollen wir das machen oder nicht? Es ist natürlich diese Frage Geld, weil ich wollte auch gerne zum Gedanken kommen, ihr habt Geld investiert, es kam nicht das Geld wieder raus, aber es kam Lebenserfahrung raus und es kommt offensichtlich, das sehe ich euch zumindest an, Lebenszufriedenheit raus. So, also wenn ich euch sehe, wenn ich eure Ausstrahlung sehe und die Energie, die ihr gibt, sehe ich zwei glückliche Individuen, so zufriedene, als ich sie auf der Straße sehe manchmal.
Dafür. Ja, es ist halt, es ist aber auch ganz konkret, haben wir Dinge, also es ist ganz oft, wenn ich zum Beispiel mir angucke, was wir produziert haben und was wir noch produzieren wollen, zum Beispiel auch, also das Drehbuch zum Beispiel, was wir geschrieben haben, was wir eigentlich zuerst geschrieben haben und jetzt sozusagen produzieren wollen, was der dritte Teil unserer Trilogie ist. Also wir haben dann vorher die anderen Teile gemacht und ich das lese und wir haben das eigentlich vor 10 Jahren angefangen, die erste Fassung zu schreiben, oder?
2014, so, ja, im Januar.
Vor 10 Jahren haben wir das geschrieben und wenn ich das heute lese, dann even more denke ich, wow. Also das ist genau, widerspiegelt das, was heute ist, was heute in der Gesellschaft ist. Und es ist so aktuell und es ist so gut. Und ich, also es ist nicht so, dass ich es lese und denke so, okay.
Lass uns was anderes machen. Was
das genau. Und das ist natürlich auch damit, es war da möglich, dass wir uns diese Zeit auch nehmen konnten, auch durch dieses Geld. Das Geld hat uns ja überhaupt die Möglichkeit gegeben, eben in Ruhe diesen Prozess des Künstlerischen überhaupt zu entwickeln. So, und deswegen ist dieses Zusammenspiel zwischen Geld und eben künstlerischem Prozess halt schon sehr wichtig. Die Frage ist nur, denkt ihr, kann das, also ist es, also momentan ist es ja so, zumindest hier in Deutschland, dass ja die Regierungen oder das Kulturfonds sozusagen der Regierung, also die Steuergelder sozusagen, das ja meist finanziert.
Ja, ja, ja.
So. Mhm. Und wird immer schwieriger. Mhm. So. Die Frage ist, glaubt ihr, dass das die Wirtschaft übernehmen könnte? Mhm. Also, dass das sozusagen man das, den Staat entlasten könnte und diese Aufgabe sozusagen eher Investoren und Sponsoren, also dass man eher, als dass der Künstler oder die KünstlerInnen eher mit Sponsoren und Investoren arbeiten sollten und dass das vielleicht sogar viel spannender wäre, als das mit den Regierungen zu tun? Mhm. Was denkt ihr?
Möchtest du?
Gerne, ganz kurz nur. Ja. Ich habe noch nie was von diesen ganzen Fördersachen, ja, weißt du, auch Roberto gehalten, weil ich habe es ja einmal mitgemacht bei diesem ersten. Mhm. Und ich habe ja immer gesagt, wir müssen gucken, dass wir das anders machen. Mhm. Weil für mich sind die, ob das Medienboard, wer auch immer das ist, das ist mir erstens zu viel Mitsprache und ihr braucht große Namen und all das, aber auf der anderen Seite auch so die Idee, wir wollen unser Geld wieder, also kann ich auch gleich mit den Banken verhandeln, brauche ich die eigentlich nicht.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es Unternehmer gibt oder Menschen auch, die genug Geld haben und daran Spaß hätten, das zu investieren.
Ja.
Und dann welche kleine Position in dem Ganzen dann auch zu haben.
Ja.
Und welche Goodies. Aber die laufen einem halt nicht über den Weg.
Mhm. Ja, da brauchst du Vertrieb für.
Da braucht man einen Vertrieb für, zum Beispiel, um dann, aber ich glaube eher daran, auch für unseren Film, als an die ganzen Fördersachen, die so viel Zeit kosten, so unfassbar viel Zeit. Und ob das jetzt der, also da in der Zeit kann ich lieber anfangen, mir genug Leute zu suchen, die da investieren, würde ich sagen. Also mir würde es auch mehr Spaß machen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Wie siehst du das, Adam?
Ja, einige Punkte. Ich muss noch mal kurz festhalten. Robert, hast du wirklich grüne Augen? Also, ich muss nur kurz ansprechen, wir hatten das kurz.
Ich hatte, besprochen. Ja, weil du hast auch grüne,
ich
oder?
Grüne Augen,
du hast grüne,
ich habe blaue Augen.
Ich würde jetzt gerne.
Du, also Christine hat blaue Augen.
Gerne dieses Bild, mal, was ich weißt jetzt was, gerade.
Ich mache mal ganz kurz ein ich mache jetzt ein Video, was ihr wahrscheinlich dann sehen werdet, wie wir uns jetzt sozusagen in die Augen gucken. Okay, warte mal kurz, wir versuch's mal. Also ich habe.
Du bist halt gegen die Sonne. So blaue Augen.
Du hast grüne Augen. Und du
ich
hast blaue Augen.
Das ist schon spannend, im Rahmen eines Gesprächs
auf die Augen zu gucken. Ihr werdet das Video sehen.
Der Finanzierung eines Films
genau.
Fängt den Adam an, intensiv in die Augen von Roberto.
Er hat auch sehr schöne Augen.
Und ich denke,
aber auch. Und Christina, wir haben alle drei so schöne Augen. Wir sind so schön und wir sind so reich und alles ist so gut. Gut. Nein, reich leider nicht. Und jetzt komme ich wieder zurück mit diesem Geld zur Frage.
Ja, ich
wie kommen wir zu Geld?
Ja.
Ach, das war der Grund deiner Frage.
Ja, kauft unseren Film. um zurück auch zur Frage des Pakt mit dem Teufels zu kommen. Wenn es um Geld geht, habe ich meine Erfahrung gemacht, jetzt aus dem Vertrieb, immer um Interessenvertretung. Und es ist... Ich denke, die Idee von diesen ganzen Fördergeldern oder den staatlichen Mitteln ist eben Fairness zu schaffen, meine ich. Ich weiß. Das ist, glaube ich, die Grundidee. So.
Ja, ja klar.
Und ich weiß, dass ja Deutschland, glaube ich, eins der komplexesten Fördersysteme überhaupt hat auf der Welt. Und ich produziere gerade meinen ersten eigenen Kurzfilm.
Wow.
Und wir haben Förderung beantragt beim Filmförderverband Bayern. Und ja. Es ist ungefähr so, als würde man halt einen Personalausweis beantragen, nur 30 Mal schlimmer in einer Branche, in der ja wir von der Kreativität leben und von freien Strukturen. Und auch diese, wir darf auch nicht vergessen, auch jede Form von Förderung, staatlichen Fördermitteln unterliegt auch einem Gremium, die eigene Interessen haben. Und das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion, wo ich natürlich jetzt vorsichtig sein möchte, wie ich mich ausdrücke, aber dass niemandem auf die Füße trete. Aber das ganz krasse Gegenbeispiel sind ja die USA. Die USA sind ja rein frei kapitalistisch, das ist ja mit das kapitalistischste Land der Welt. Und da werden ja Filme wirklich produziert nach dem Prinzip Investoren, wie bei einem Startup auch. Der Film Und da soll, ich stecke 1 Euro rein und im Bestfall habe ich die 10x, 10 Euro oder 10 Dollar wieder raus. Mhm. So, und in Deutschland ist es ja, soweit ich weiß, du kriegst die Förderung und dann hast du das Geld und redet, also es ist zweitrangig, wie der Film jetzt unbedingt performt, sondern wenn das Gremium entscheidet, das aus bestimmten Entscheidern in unserer Branche liegt, die dann auch wiederum natürlich auch angenetzwerkt werden und strategisch von Filmschaffenden in Deutschland umworben werden,
ja, klar,
dass die dann entscheiden, diese 20, 30, weiß nicht, 100 Leute, die im Gremium sitzen, ja, dieser Film wird's, der kriegt das Geld und dieser Film wird's nicht. Und der Film, der es nicht wird, weil es das Gremium so entscheidet, wird dann nicht produziert, beziehungsweise sehr schwer produziert, weil er wirklich in Deutschland einfach auch so die, das sich eingebürgert hat und eingelebt hat, dass die meisten mit Förderung arbeiten. Es gibt höchstens vielleicht einen Konstantin-Film, aber auch die arbeiten mit Förderungen. Und dann, also es ist ja am Ende des Tages, selbst Förderungen, da kommen dann clevere Unternehmer, Produzenten, die dieses Spiel spielen und dann diese Förderung abgraben. Ich finde es manchmal auch bewundernswert zu sehen, in was für internationalen Produktionen plötzlich deutsche Filmförderungen dabei sind.
Oh ja.
Wo man dann denkt, oder dass mal hier ein deutscher Schauspieler in einer amerikanischen Produktion dabei ist, wo man dann auch im Nachhinein eventuell dann drüber spricht, der war einfach auch nur für die Förderung und drin. Das heißt, wir haben das Steuergeld der Menschen, was es ja letztendlich ist, dann so clever umverteilt und also ich bin sehr jung im Produzentenwesen. So, das ist mein erster Film, auch ein Kurzfilm, den ich produziere. Ich habe Kontakt mit Produzenten, aber komme da auch eben aus der schauspielerischen Richtung mehr. Ich lerne das alles erst kennen. Mhm. Aber das ist so, was ich mitbekomme und höre jetzt in der Zeit jetzt. Mhm. Jetzt ist die Frage, wann kommen wir nämlich auch noch zurück zu der Frage Pakt mit dem Teufel, was du gestellt hattest. Sollte man dann nicht vielleicht in die freie Marktwirtschaft gehen und mit Firmen dann zusammenarbeiten oder mit Produzenten, also zum Beispiel ein Elon Musk produziert auch Filme. Es gibt so einen Film, der heißt Thank You for Smoking, glaube ich. Also so eine Parodie über die Tabakwirtschaft. Da ist Executive Producer Elon Musk. So. Oder es gibt die Geschichten in der Biografie von Elon Musk, wie James Cameron versucht hat, ihn zu überzeugen, dass er einen, ich glaube, irgendeinen Space-Film finanziert. Mhm. So, dann ist das da wieder freie Marktwirtschaft, dann wieder die Unternehmer. Auch wenn wir von der Victus zum Beispiel Werbefilme machen für eine Firma, dann geht es natürlich auch um das Geld, was investieren. Wir nehmen aber, das ist unsere Sichtweise, dass wir dann den künstlerischen Aspekt nehmen, also wirklich das Filme machen und das zur Verfügung stellen für Unternehmen, damit wir rauskommen aus diesem plakativen Marketing der letzten 10, 20 Jahre und halt, wir nennen das Branded Cinema Movie machen, also ein Werbefilm, der aussieht wie ein Kinofilm, der eine Geschichtserzählung hat, Figuren, der emotionalisiert, aber halt am Ende trotzdem Werbung ist, aber halt so...
Aber ganz anders aussieht. Narrativ. Also gestern liefen ja da so ein paar, ich habe da eine ganze Weile zugeguckt und habe gedacht, wow, also man kommt erstmal nicht auf die Idee von Werbung.
Exactly.
Ne? Und das fand ich wirklich sehr schön. Die Bilder fand ich toll, auch die Stimmung da. Es fand ich wirklich sehr, sehr schön. Aber nimmst du davon auch was für deinen Kurzfilm? Worum geht es da überhaupt? Darfst du das verraten?
Ich darf das verraten, ja. Ich glaube, es ist auch einsehbar wahrscheinlich beim FFF in der Einreichung. Wir erzählen die Geschichte von mir, einer jungen Frau mit Depressionen, die tatsächlich keine Kraft mehr hat, um weiterzumachen. Und ihr einziger Trost oder ihr einziger Weg, um irgendetwas zu spüren, ist ihr Messer, mit dem sie sich regelmäßig selbst verletzt und dadurch irgendwas zu spüren. Mhm. Grundsätzlich ist sie sehr einsam und allein. Also die Menschen um sie herum sind da, also physisch, aber sehen sie und in ihrem Schmerz nicht, was wir dadurch dann auch darstellen, dass man die Schauspieler nicht sieht. Man hört nur die Stimme, aber sie ist überall alleine. Also,
aber man sieht sie schon.
Ja, ja. Genau, sie ist schon. Ah. Sie ist in ihrem gewohnten Alltag, durch den sie dann durch muss, oder?
Ja.
Ah, nee, okay. Alles gut.
Ja. Brauchst du noch was zu trinken?
Alles gut, ich krieg das.
Okay, aber die Menschen um sie herum sieht man nicht.
Genau, wir hören sie nur. Und Mia hat das Ziel, ans Wattmeer zu fahren, also nach Norddeutschland, und dort einen Wattmeer-Suizid zu begehen. Das bedeutet, bei Ebbe rauszugehen, sich hinzusetzen und zu warten, bis die Flut sie mitnimmt. Bis vorübergehend ihre Stiefschwester bei ihr einzieht und die einzige ist, die sie wirklich sehen kann.
Mhm, wow, krasser Film. Wie lang wird der?
20 Minuten, also und 15 Minuten Festival-Version.
Das ist ja, also soweit ich mit dir mal, ich hatte mit dir mal ein Gespräch und du meintest, dass dieses Thema der mentalen Gesundheit dir sehr am Herzen liegt, weil du das auch ein bisschen selber natürlich erlebt hast. Mhm. Also du hattest mit 21 war das, eben diesen Art von Burnout, weil du dich überarbeitet hattest und dann eben diese Therapie gemacht hast, von der du vorhin schon erzählt hast. Und also kannst du mal vielleicht beschreiben, wie du überhaupt gemerkt hast, dass du Hilfe brauchst? Also was waren die Anzeichen, wo du meintest oder wo du erkannt hast, was ist da genau passiert, dass du dann entschieden hast, zum Therapeuten zu gehen?
Das ist ein guter Bogen natürlich auch an das Thema von mir, diesem Kurzfilm, dem ersten, das zu befassen. Also als dieses Thema auch auf mich zugekommen ist über Paul, einen befreundeten Regisseur, war mir klar, dass das ein Thema ist, was ich behandeln möchte. Und es war natürlich graduell. Das ist kein von jetzt auf gleich. Das alle, also ich kann nicht den genauen Moment beschreiben, aber ich weiß, als ich diese Klausuren gesehen habe, in denen ich durchgefallen bin, dann ging es los. Das war, als wäre mir ein Pfeiler, auf dem ich stehe, einfach weggebrochen. Und dann wurde es wackelig. Und gut, ich hatte noch etwas, woran ich mich festgehalten habe, an meinem Startup, irgendwie bei dieser Finanzberatung, Investmentberatung, in der ich eine Traineeship gemacht habe. Grundsätzlich war alles einfach auch zu viel. Und ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, viele junge Menschen heutzutage, wenn ich mir das recht nehmen darf, also auch für meine Generation zu sprechen, spürt, diesen Druck, performen zu müssen, leisten zu müssen. Alles andere wird den individuellen Zielen irgendwie untergeordnet, Familienplanung oder whatever, sondern ich muss performen, ich muss Leistung bringen, besonders bei mir im BWL-Studium. Also da hast du 1200 junge Menschen, die alle gedrillt sind, in dieses performance-orientierte System einzusteigen. Und ich war da natürlich, ich werde noch besser. Das heißt, ich studiere nicht nur an einer eigentlich relativ Elite-Uni, LMU, BWL, sondern ich mache auch mein eigenes Startup parallel, weil dann bin ich noch liebenswerter und noch besonderer. Und dann mache ich aber auch eine Traineeship bei der Investmentberatung, weil da lerne ich noch was zusätzlich dazu. Und dann, wenn in den letzten freien, also Arnold Schwarzenegger hat ja gesagt, eine Woche hat 168 Stunden, du schläfst 56, dann hast du ja 113 Stunden pro Woche, und die auszufüllen. So. Und dann mache ich halt, dann arbeite ich noch im Anzugladen. Das alles geht genau die Richtung, das ist alles Business und Wirtschaft, das ist Erfolg in meiner, als junger Mensch, das ist außergewöhnlich, das muss ich gehen. Und wenn das ich beschreibe das immer so, als würde man 300 km/h fahren. Und dann kommt mal eine Kurve und dann spürt man mal eine Kurve und man ist immer kurz davor rauszufliegen. Also wirklich, es reicht ein Steinchen auf der Straße oder irgendetwas, was sich einfach rausschleudern kann oder gegen die Bande schmeißt. So, und das war dann wumm, Klausuren verkackt. Okay, ich bin kein Schüler. Ich bin ein Versager. Okay, ich habe mein Startup, aber mein Startup läuft nicht wirklich. Also ich mag das auch nicht. Mein Startup arbeitet sah dadurch aus, dass ich jede freie Stunde, die ich hatte, in einem Coworking Space in München saß. Freitag, Samstag, Sonntag abends. Ich habe durchs Fenster, ums Eck war ein Club. Mhm. Und ich habe durchs Fenster immer gehört, wie die jungen Leute da gefeiert haben, gepartyt haben. Und ich war noch damals so stur. Ich habe diese wir haben ja alle keine Ahnung. Ich ziehe ja jetzt hier alle an denen vorbei. Ich werde der Nächste, ich mache das nächste große Startup und ich werde der nächste Mark Zuckerberg. Aber das lief auch nicht und das war dann immer abends alleine. Ich weiß, ich hatte mein Ritual, Sonntagabends immer eine Zigarette zu rauchen. Ich rauche nicht, aber dann dieser Nikotinflash um Sonntagabends, während alle schlafen und feiern, doch noch meine 3 Stunden durchzusetzen. Ich mache diesen Newsletter, ich kam ja gar nicht aus diesem wirtschaftlichen Umfeld. So, das hat mir alles selbst beigebracht. Ich saß an diesem Laptop und ich habe gelitten darunter, diesen Newsletter aufzusetzen, weil als kreativer Mensch, Roberto, du kennst es, wir sind nicht dafür geschaffen, um stundenlang am Laptop zu sitzen und stur.
Gottes Willen, ja, das ist das, was ich immer sage. Ja, und Christina es nie versteht.
Schrecklich. Also aber ich habe dieses Feuer und diese verbunden mit dieser Energie und dieser Disziplin, die mich dahin gezwängt hat und gedrängt hat an diesen Schreibtisch, habe ich mich krampfhaft durch diesen Newsletter gekrampft. habe dafür 2 Wochen gebraucht, um meine Newsletter zu verschicken. Also massivst uneffektiv. Mm. Aber in meinem Kopf war ich hasse, ich bin erfolgreich. Und dann auch, als dieses Startup nicht wirklich funktionieren wollte, auch bei dieser Investmentberatung habe ich keinen Umsatz gemacht. Ich habe nichts verkauft, weil ich hinter diesen Produkten, also das waren auch Versicherungsverträge, 20-seitig, lies die mal durch. Mhm. Stell dir das mal, also Robert, ich weiß nicht, ob du schon jemals in deinem Leben ein Versicherungsding 20-seitig
gelesen hast. Ich auch nicht. Ich schiebe immer Verträge, immer gleich irgendwie. Wobei ich, ja, da fällt mir manchmal dann auch auf den Kopf, wenn man da so gar keine Verträge lesen kann. Aber ja, okay. Ja, ja, ja. Das heißt, und das alles hat dich dann irgendwie dahin also dass du dann irgendwie, aber das heißt, irgendwann mal, hast du, was ist das? Also hast du angefangen zu weinen? Hast du, also ja, was war das, dass du dann, wie ist es dann, wie hast du gemerkt, okay, ich muss jetzt jemanden anrufen? So?
Ja, ich hatte nicht diesen klassischen Breakdown oder diesen Nervenzusammenbruch, meine ich. Bei mir wurde es ein lähmender Kopfschmerz. Es war eine Dichtheit im Kopf, eine Lähmung, die wirklich, und dann so als würde ich als müsste ich durch 3 Meter hohen Schnee durchwatten. Und es wurde immer härter und immer, und ich habe trotzdem weitergemacht. Mhm. Und ich weiß, irgendwann dann war ich für eine Startup-Veranstaltung in Hamburg auf dem Weg zurück im Zug. Ich weiß, ich kann nicht mal genau beschreiben, was es ist. Es war wahrscheinlich ein Meltdown. Von außen hat das keiner mitgenommen, weil ich bin jemand, der mit sich selbst sehr viel ausregt. Aber innerlich hatte ich einfach das Gefühl, dass ich implodiere. Ich weiß gar nicht, ob ich geweint habe oder ich kann es nicht mehr genau beschreiben. Ich weiß, es war aber einfach nur. Ich würde es auch nicht beschreiben als ein Gefühl, dass ich nicht mehr leben möchte, weil diese Gedanken so an sich hatte ich noch nie, also diese Form von Burnout, Depression kam bei mir nie mit einer Suizidalität einher, sondern es war mehr eine Lähmung, eine massive Lähmung, dann bin ich irgendwann zu meinen Eltern, ich weiß es noch ganz gut, waren beide da in der Küche und dann bin ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich glaube, ich bin depressiv. Und das war, da hatte ich schon 8 Monate damit gekämpft. Gebockt. Das hat auch nie jemand wahrgenommen. Never.
Mhm. Never. Weil du es ja auch nicht gezeigt hast nach außen in deinem ganzen Ehrgeiz Machen, oder?
Ja, ja. Und es war für mich die absolute Form von Versagen, das zu einzugestehen, dass mit mir was nicht stimmt.
Das verstehe ich gut.
Unvorstellbar. Ich würde ja, also, was ich mir dann gedacht habe, die Gedanken wahrscheinlich so etwas wie, ich nehme da keiner mehr ernst und ich bin dann nicht mehr lebensfähig, ich bin nicht mehr wie keiner will, Abschaum, sage ich so. Ich sage, das harte Wort, ich bin dann selbst Abschaum. Oder so habe ich mich dann selbst dafür gehalten in dieser Situation. Und dann habe ich es geschafft, das meinem Papa zu sagen, was Unmengen hart war. Mhm. Vor allem bei uns zu Hause war mentale Gesundheit nie ein Thema. Also man hat nie darüber gesprochen. Es war einfach nie auf dem Tisch. Wir hatten nie nennenswert, also ich habe einen Bruder, Mama, Papa, wir hatten nie nennenswerte emotionale Probleme oder Krankheiten, irgendwie Form von Depression oder Bipolarität oder Borderline oder so, also die Muster, die man ja in der Psychologie dann diagnostiziert, die hatten wir wahrscheinlich nicht. Meine Familie hat sie abgestempelt als Everyday Problems, halt, ne? die jeder hat, und das ist das Thema bei mentaler Gesundheit, dass man ja auf diese ganzen Themen dann so simplifiziert oder einfach wieder, man das nicht plakativ, sondern dass sie einfach halt so vereinfacht oder sagt, so ist es halt. Er hat halt dieses Problem. Und deswegen wurde über das Thema nie gesprochen. Als ich meinem Papa dann gesagt habe, du Papa, ich glaube, ich bin depressiv, war mein Papa wahrscheinlich vollkommen überfordert. Und seine Reaktion war, dann hör doch auf, depressiv zu sein.
Ja, naja.
Mhm. Und das ist auch gut gemeint. Also meine Eltern sind großartige Eltern und sehr, sehr liebevoll, aber natürlich überfordert in dieser Situation mit diesem Thema. Und ich erinnere mich noch, ich weiß noch ganz gut, ich weiß nicht mehr, in welchen Zeitfenstern das war, aber irgendwann, nee, stimmt gar nicht, mein Papa hat dann tatsächlich über, der Sohn eines Freundes von ihm war Therapeut. Mhm. Und der hat mir dann so eine Einrichtung empfohlen, ZIP oder so heißt es. Es gibt 4 Einrichtungen in München, das sind junge Psychologen, die Weiterbildung zum Therapeut machen, irgendwie so etwas, die quasi noch in der Schulung sind. Mhm. Und da ist es Unmengen wahrscheinlicher, einen Platz zu bekommen. Mhm. Weil das ist ja auch so witzig in Deutschland. Also keiner spricht gern darüber, aber trotzdem gibt es keine Therapieplätze.
Ja, ja, musst so Monate warten, bis du einkaufst. Ja,
genau, genau. Und das ist immer noch sehr stigmatisiert, was ich mir auch, weil ich selbst erfahren habe und auch merke, was es mir für eine Lebenstiefe gegeben hat und wie, ich finde, also ich habe es gibt ja dieses Zitat, also ein Mensch hat zwei Leben. Das erste ist, wenn er geboren wird, und das zweite, wenn er realisiert, er hat nur eins.
Mhm. So. Ja, stimmt. Und das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr.
Und das war mein Moment, als ich das dann, das war für mich ein lebensverändernder Moment, weil ich dadurch eine Tiefe und eine Dreidimensionalität für mein Leben bekommen habe. Und seitdem wirklich eigentlich erst angefangen habe zu leben. Und ich muss auch immer so zurückschmunzeln an die Zeit. Es gab wirklich, bis 20 war ich nicht selbstreflektiert. Selbstreflektion gab es nicht.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 26
jetzt. 26, okay.
Genau. Mhm. Und so wirklich bis 20, ich war heartbroken. Also ich hatte mit 18 hat meinen ersten Herz, wie sagt man das, Liebeskummer. Mhm. Das war so mein einziges großes Problem in meinem Leben, was ich bis dahin hatte. Die anderen waren alle eher unterschwelliger. Also ich bin keiner von diesen Menschen, der irgendwie eine krasse traumatische Erfahrungen erfahren hat in der Jugend, sondern es war sehr beschützt. Und dann, dieser Heartbreak. Ich weiß, das hat wehgetan, Schmerz, aber ich habe das nicht reflektiert. Ich hatte gar nicht die Fähigkeit, ich hatte gar nicht die Denkweise. Mhm. Und ich weiß, es gibt Menschen, junge Menschen, die das schon mit 14, 15, 16 machen, die reflektieren. Mhm. Und ich habe das eben dann mit 21 durch diesen Riesenschmerz, durch dieses Riesenloch kennengelernt. Und bin so, also ein bisschen, und so mein, das ist so meine Reise bis jetzt.
Würdest du, was möchtest du sozusagen den Menschen oder den Jugendlichen wahrscheinlich vorwiegend mit deinem Film mit auf den Weg geben? Also gibt es etwas, wo du sagst, wo du so eine Message hättest, die du uns verrätst oder so, was du ihnen mitgeben wollen würdest?
Also grundsätzlich, als der Paul Kühn, das ist unser Regisseur, mit dem Drehbuch auf mich zukam und meinte, hey Adam, hättet ihr Lust, das zu produzieren, war für mich klar, mentale Gesundheit sofort ja. Also, und was mein Ziel ist, persönlich, was ich damit verfolge, ist, das Thema mentale Gesundheit mehr in den Mainstream zu rücken, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und vor allem die Message zu teilen, es ist okay. Es ist in Ordnung und es ist normal und es ist wichtig und es ist so gesund. Es ist so viel gesünder, es anzugehen und es zu reflektieren und Schwäche zu zeigen und es anzusprechen, als zu sagen, nee, ist nichts. Ist nichts. Das ist normal. Das ist, so bin ich halt. Nee, das, das ist normal. Also ihr versteht, wie ich meine.
Mhm. Ja. Mhm. Wow. Ja. Mir drängt sich so eine Frage auf, Adam, nachdem ich jetzt so weiß, was um die 20 da mit deinem, auch mit dem, ich will alles und ich mache das noch und dies noch und jenes, kenne ich von mir auch ziemlich gut. Ich habe das heute auch noch oft. Die Frage ist, wie gehst du heute mit dir selber anders damit um? Hast du weniger Ehrgeiz, wirst du ja nicht haben, aber wann merkst du, wann zu viel ist oder nicht? Oder wo ist da deine natürliche Bremse jetzt inzwischen?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich bin nicht weniger glücklich, bin ich weniger ehrgeizig, ganz und gar nicht. Ich bin glücklicher zumindest. Und ich weiß noch, ich bin damals zu meinem Therapeuten und ich habe gesagt, wir können alles machen, aber bitte nimm mir nicht mein Feuer. Ich möchte nicht an diesem Antrieb arbeiten.
Ja, eben, ja.
So,
ja.
Und ein unglaublich kluger Therapeut, der natürlich nicht gesagt hat, Adam, da liegt viel deines, in diesem Feuer liegt auch viel Zwang drin. So. Mhm. Das hat er natürlich nicht gesagt, sondern er ist mit mir gegangen, er hat mit mir gearbeitet, Glaubenssätze erarbeitet, sodass ich selbst mit der Zeit dann darauf gekommen bin, dass ein großer Teil meiner, also dass das Feuer nicht, ich dachte immer, ich muss leiden. Wenn ich dieses Feuer haben möchte, ist nun mal damit unweigerlich das Leiden verbunden. Mhm. So. Also, ich bin auf, also, und von das Witzige ist ja, dieses Feuer und dieses Machen ist ja nicht unbedingt effektiv und nicht effizient.
Nein,
das ist, und, also, work smarter, not harder, habe ich damals gelernt in meiner Startup-Welt, habe ich jemanden befreundet, Unternehmer auch kennengelernt und mittlerweile bin ich der Überzeugung, lieber arbeite ich 4 Stunden unglaublich effizient und konzentriert und erfolgreich und bin danach 8 Stunden entspannt, als 16 Stunden Tage zu schieben, jeden Tag und zu sagen, alles, ich schiebe alles in die Zukunft, mein Glück liegt in der Zukunft und jetzt grattle ich mich da und leide mich bis zum nächsten Ding. Und ich muss sagen, da hat mir tatsächlich die Schauspielschule auch sehr, sehr geholfen, weil die Schauspielschule ja sehr, du hast wahrscheinlich die Erfahrung auch gemacht, Roberto, die arbeitet ja sehr mit einem selbst, mit der eigenen emotionalen, Welt, mit der inneren Welt. Und das verbunden mit Verhaltenstherapie, mit kognitiver Verhaltenstherapie, war ein unglaublicher Superbooster, wo ich wirklich gelernt habe, Leistung zu bringen, Leistung auch Arbeit zu machen, die ich gerne mache, die mich erfüllt und gleichzeitig aber auch die Balance zu finden zur Erholung, weil dann die Effizienz und dann die Arbeit so viel besser wird, wenn ich meine 8 Stunden Schlaf habe, wenn ich meine Freizeit habe, wenn ich gute menschliche Beziehungen habe, wenn ich die Balance habe, kann ich aus dieser Balance, dieses Feuer, was in mir drin ist, nutzen, um zu Höchstformen zu kommen. Ich gebe zu, ich habe immer, also es ist immer noch meine größte Achillesferse, ist der Burnout. Also es ist tatsächlich die Form, der mich zu überarbeiten, zu viel Ja zu sagen. Aber ich habe Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit zu reflektieren und drüber nachzudenken bei jeder Entscheidung, die ich mache. Und im Nachhinein zu sagen, ach, das war keine gute Entscheidung, das mache ich jetzt weniger. Und auch die Möglichkeit zu sagen, auch zu lernen, Nein zu sagen. Auch wenn das noch so
hart ein Job, Nein zu sagen.
Unglaublich hart, Nein zu sagen zu Chancen. Aber dadurch dann aber eben das zu dem, was ich ja sage, umso erfüllender und besser zu machen, grundsätzlich einfach erfüllter und lebenszufriedener da rauszukommen. Und das sage ich nicht, habe ich nicht selbst erfahren, sondern das habe ich mir durch all die Podcasts angehört, durch die Unternehmer in meinem Freundeskreis, durch all die Biografien, die ich mir höre. Ich bin da ein Geek, ich bin ein harter Nerd, also ich liebe es, menschliche Geschichten, auch der Schauspiel hat ja auch, da zu lesen und zu erfahren, wie waren die Menschen drauf, die mich irgendwie interessieren, die ticken in allen möglichen Branchen, sei es Kunst, sei es Wirtschaft, sei es Philosophie. Und wir haben die das so gemacht. Und das habe ich jetzt so meine Symbiose des ganzen Wissens, was ich jetzt für mich geholt habe, um mit deiner Frage zurückzukommen.
Ja, ja.
Mittlerweile immer noch Drive, immer noch Performance, immer noch Träume.
Soll ja auch so sein. Also das, also
vielleicht bei uns. Also fehlt bei uns rein, bei manchen nicht.
Und ja, auch klar, aber ich glaube, du brauchst das auch. Aber ich habe so das Gefühl, du bist gut gerade mit dir und mit allem, was du machst. Das war auch gestern Abend so, fand ich so. Es war so für mich so alles so stimmig. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir gut gefallen.
Danke. Das ist ein Kompliment, was ich sehr, sehr gerne annehme. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei dir.
Es ist schon sowas.
Ja, denke ich mal.
Genug.
Also, ich habe nicht genug, aber ich finde das gerade so sehr intensiv. Oder habt ihr Lust, noch weiterzumachen?
Also ich muss sagen, also die Podcasts, die ich normalerweise höre, dauern zwischen 2 und 4 Stunden.
2 und 4 Stunden.
Das sind Joe Rogan oder so ein Diary of a CEO. Also die
Wie ist es euch? Also ich bin ja einer eher so eher so kürzere Angelegenheiten, ehrlich gesagt.
Kannst du auch schneiden ab jetzt.
Nein. Es geht ja sowieso nicht um mich, es geht ja um die Zuhörer. Ich bin ja dabei, um die ZuhörerInnen. Ich bin einer, der dann irgendwie, wenn ich... Ich habe zum Beispiel, aber vielleicht das noch dazu, weil es ein bisschen damit zu tun hat. Ich habe gemerkt, egal was es ist, es ist einfach viel, manchmal viel. Wir werden heutzutage sehr viel mit sehr vielem konfrontiert. Ja. Sehr, sehr vielem. Mhm. Und ich finde, man braucht immer wieder so Zeiten, um das, was man so bekommen hat, an Inspiration, an auch tollen Sachen, also zum Beispiel all das, was wir heute gesagt haben, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es sehr, sehr schön. Du bist ein sehr schöner Mensch, der da erzählt hat. Das ist manchmal auch so, wenn ich jetzt das zuhöre, muss ich das wie so verarbeiten, noch mehr und dann immer noch mehr und noch mehr. Dann habe ich wie manchmal das Gefühl, ich muss das ja erstmal mit mir und dem, was ich gehört habe, ja auch erstmal erstmal vereinen, weil ich glaube, dass eines der großen Herausforderungen unserer Zeit heute ist, wo wir so zugedröhnt werden mit so vielen Informationen, so viel mit 1000 Liedern und 1000 Musik und 1000 Filme und 1000 Menschen und alle sind interessant und alles ist gut, dass wir dann manchmal so voll sind von anderem und das gar nicht verarbeiten können mit dem, was wir sind. Weil das Wichtige, das Allerwichtigste am Ende, ist ja dann schon auch zu wissen, wer sind wir? Bei allem, was irgendjemand sagt oder irgendetwas tut oder und inspirierend ist und wir darüber auch wachsen und wichtig ist, ist es auch sehr wichtig, dass wir in der Stille sind und einfach mit uns selber einfach sind, um unabhängig von irgendetwas vom Außen hören, was wir sind und was wir wollen, was wirklich unser tiefstes Herz, also was unser Herz und unsere Seele uns sagt zu uns selbst, so zum Beispiel. Und diesen Raum und diese Zeit sich zu gönnen, ist meines Erachtens immer wieder wichtig und auch schwierig innerhalb dessen, wenn man gerade so jemand ist, und ich kenne das von mir auch, viele Ambitionen hat und Wünsche hat und noch vieles erreichen will und denkt so, ich meine, du bist jetzt sehr, sehr jung, ja, so, aber wenn ich bin jetzt 52 und denke so, what the fuck, Roberto, du musst jetzt dich beeilen. Entschuldige, das war jetzt das Klopfen auf dem Ding. Du musst dich jetzt beeilen, weil du hast, geweckt. Du hast keine Zeit mehr. Du musst jetzt es machen. Es muss jetzt passieren in den nächsten Jahren, weil sonst ist es vorbei oder sowas, weißt du? Und sich da eben davon... ich habe jetzt, will ich auch mal was zitieren, ich habe mal gehört, wenn man weiß, was man will, also wenn du weißt, wie du leben willst, wenn du eine klare Vision hast von dem, was du willst, dann kannst du dich entspannen. Ab dem Moment, wo du weißt, wohin du willst, kannst du dich entspannen.
Ist nicht so meins.
Ich will noch ganz kurz auch zwischenfragen, Roberto, ist denn dieser Glaubenssatz, den du gerade betitelt hast, wahr?
Welcher?
Dass du so wenig Zeit hast und dass du es jetzt machen musst. Oder war das nur einer Momente, in dem du das
Na klar, ich meine, es ist, also ich meine, was unser Beruf betrifft zum Beispiel, dann ist es schon so, gehöre ich inzwischen zu den Alten, klar. Ich gehöre also zum Beispiel keine Agentur, also wenn du 20 bist, selbst wenn du noch nichts gedreht hast und so, aber irgendwie, du siehst irgendwie halbwegs gut aus und bist irgendwie ein interessanter Typ, gibt es immer irgendeinen Agent, der sagt, ey, ja, mit dir mache ich irgendwas und aus dir mache ich irgendwie noch irgendwas Großes. Mhm. Aber wenn du so alt bist wie ich zum Beispiel und du es noch nicht geschafft hast, da sagt kein Agent, mit dir mache ich noch was. Sondern da ist es zum Beispiel schon nur das, schwer eine Agentur zu bekommen. Mhm. Und es ist schon so, dass das natürlich, dass auch die ganzen Filme, weißt du, so der Protagonist ist meist jemand im jüngeren Alter. Mhm. Und dann gibt es natürlich, also ich meine, bei Frauen, Christina, ich weiß es, ist es noch schlimmer. Mhm. So, also dort ist es, da existieren ja Frauen über 50 schon fast gar nicht mehr, aber es ist auch bei Männern so in den Filmen. Also Geschichten über Männer, die jetzt nicht gerade, also zum Beispiel habe ich jetzt neulich diesen Queer gesehen, ja, den Film Queer mit Daniel Craig, ja, so, also Daniel Craig, ja, der ehemalige James Bond, ja, so mega, einer der schönsten Männer dieser Welt, ja, mega Figur, mega toller Typ, und was spielt er? Er spielt aber einen Mann, ja, ein Mann, der total frustriert ist, der zwar Geld hat, Gott sei Dank hat er Geld, also das ist ja noch das Glück, also wenn du dann alt und Geld hast, dann bist du schon, Gott sei Dank, aber wenn du dann nicht mal Geld hast, ist ganz schlimm, also der hat Geld, aber am Ende rennt er immer einem jungen Mann hinterher, den er nicht bekommt, der zwar mal mit ihm schläft, weil er denkt so, na okay, gut, irgendwie ist es irgendwie cool, wahrscheinlich mit dem mal zu poppen, aber er verliebt sich in ihm und so. Mhm. Und es sind, also die ganze Industrie ist ja voll von solchen Geschichten. Mhm. Ja, so, also das heißt, in einem gewissen Alter kannst du eigentlich, wird erzählt zum Beispiel, dass du letztendlich nur, es ist eigentlich nur Scheiße. Ganz ehrlich.
Alter ist Scheiße?
Alter ist Scheiße, so. Das ist das, was meines Erachtens ganz oft erzählt wird. So. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr gerne noch verändern möchte und so Figuren spielen wollen würde, wo man eben auch das Alter zelebriert, wo man merkt, dass es nie aufhört. Es hört nicht auf, das Wünschen, das Lieben, das am Leben zu sein.
Das Feuer.
Das Feuer, ja, so genau, von dem du sprichst. Und nicht irgendwie, mit 30, was ja viele junge Menschen ja wirklich denken, mit 30 ist es vorbei.
Unglaublich, ja.
So.
Darf ich dazu...
Ja, natürlich.
Weil ich weiß nicht, ob das aus meiner jugendlichen Naivität herkommt, aber ich finde zum Beispiel, Roberto, du bist erst in der Halbzeit. Also wenn wir mal angucken, also es ist... also und optisch erstmal und auch energietechnisch so weit unter 52, ohne Schmarrn. Und vor allem, also ich bin, also mit der modernen Medizin, die wir heutzutage haben, gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich ihr beiden, wenn jetzt nicht ein Schicksal stark dazwischen kommt, die 100 schon erreichen könntet. So.
Mein und Ziel.
Ich habe auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall die 90er.
Ja, du hast immer 90
ich habe immer gesagt, ich würde so, also so ein paar Jahre noch in den 90ern. Ich würde gerne wissen, wie ist es, als 90-jähriger Mensch auf dieser Erde zu sein.
So. Ja, ja, absolut.
Das fände ich total cool.
Absolut.
Und dann hätte ich wirklich noch 40 Jahre.
Eben.
Und schon geil.
Und also einer meiner größten Meinungsbildner, also den ich am meisten folge, ist Gary Vaynerchuk. Gary V auf Instagram und Social Media, ist ein Unternehmer und so eine, kann man eigentlich, ja, einfach ein sehr, sehr toller, inspirierender Mensch, der auch,
den kenne ich mal.
Gary Vaynerchuk, also wirklich seit 5 Jahren konsumiere ich sein Content und ich höre ihm mehr zu als tatsächlich den meisten Menschen in meinem Alltag, so, weil ich seinen Podcast konsumiere, seinen Content, und er hat mir so geholfen, durch meine 20er zu kommen, weil er immer sagt, also wirklich die 20er sind dafür da, um maximales Risiko zu gehen und auf maximalen Erfolg zu spielen, weil ich habe keine Verpflichtungen, ich habe keine Familie, kein Haus, das ich abbezahlen muss. All diese Verpflichtungen, die dann noch stärker werden mit der Zeit, die habe ich noch nicht. Mhm. Und bis 30 ist es alles nur, und er selbst hat die Geschichte, er hat, bis er 35 war, geschuftet im Liquor Store, also im Spirituosenhandel seines Vaters.
Ah,
von 16 bis 35 durchgehend, nichts anderes. Er hat wirklich nichts anderes gemacht. Und mit 35 hat er dann erst seine Marketingagentur im Büro eines Kollegen gegründet, weil er da noch kein Geld hatte, kein gar nichts. Sein Vater ist auch Family Business, deswegen hat sein Vater ihn auch nicht großartig bezahlt, sondern hat gesagt, Sohnemann, wenn ich sterbe, vererbst du diesen Liquor Store. Mhm. Wobei der Vater nur 20 Jahre älter war oder 30. Also das heißt, es wäre so sein Omen gewesen, das bis zum Tod seines Vaters dahin zu schuften.
Ja.
Und der sagt wirklich, also der ist ein großer Verfechter dessen, dass man Alter neu denken muss. Und dass er sagt, er ist jetzt 47 und er ist Halftime. Und er vergleicht das immer mit einem Footballspieler und einem Fußballspiel. Selbst wenn du 3-0 zurückliegst in der ersten Halbzeit, kennen wir die ganzen Fußballspiele, und das sind mit Abstand die besten, die dann noch mit 4-3 gewonnen werden.
Ja.
Also, und deswegen, ich sehe das, gar nicht so.
Das heißt, Adam, du, die Zeit, die du nicht arbeitest, investierst du viel darin, zum Beispiel solche Podcasts zu hören und dann für dich zu reflektieren? Das ist das, was du für dich rausgezogen hast, wenn du frei hast, dass du sowas machst? Oder hast du auch noch irgendein Hobby entwickelt?
Ich weiß etwas über ihn, worüber noch gar nicht geredet.
Weil die Socials,
er sagt es ja auf den Socials, der Adam. Über die Socials erfährt man ja schon vieles, denn...
Ich habe zu wenig Zeit für die Socials.
Denn wir haben über ein Thema nämlich noch gar nicht geredet.
Ja, worüber denn?
Dass der liebe Adam
nicht nur
all das macht, was wir jetzt bis jetzt schon alles gesagt haben, sondern jetzt sich auch noch in den Kopf gesetzt hat, eine Musical-Ausbildung zu machen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, und momentan vorsprechen geht.
Also auch
er geht
doch noch immer mehr.
Immer mehr. Jetzt auch noch irgendwie vorsprechen geht, beziehungsweise vorsingen und vortanzen geht an Schulen, an Musical-Schulen.
Ja, er macht ja auch noch nicht genug von
der. Ja, eben. Also kannst du, wie kommst du jetzt, also ich meine, eigentlich kenne ich nur Schauspieler, die, oder beziehungsweise Menschen, die vom Musical kommen, dann irgendwann mal nicht mehr Musical machen wollen und nur noch Schauspiel machen wollen. Leider hier in unseren Breitengraden ist ja das meistens eher der Weg. So. In Amerika ist das sicherlich nochmal anders. Aber du bist ein anderer und willst genau, also sozusagen jetzt in diesen Bereich gehen. Wie kommt das?
Genau, also was ich natürlich zuallererst festhalten muss, ist, geht nicht alles gleichzeitig zu machen. Deswegen.
Nein?
Weiß ich nicht. Oder werde ich herausfinden. Also, genau. Also, was ich jetzt gerade mache, tatsächlich auch Musical-Ausbildung, ja und nein. Also, ich würde mich freuen, wenn das klappt an einer der großen staatlichen, renommierten Unis mit den tollen Dozenten. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, was ich für mich gelernt habe durch Schauspiel, ist, dass ich auch ein gesangliches Talent habe, dass ich das gerne mache, dass ich auch gerne, gerne tanze. So, und das sind zum Beispiel auch zwei Dinge, Singen und Tanzen, die waren mir auch nie durch mein Umfeld irgendwie gegeben. Das habe ich erst durch die Schauspielschule entdecken dürfen. Mhm. Und ich habe mein erstes Musical mit 23 Jahren erst gesehen. Das war im Gärtnerplatz Theater Tutsi. Und dann saß ich da drin und der erste Song wird gesungen. Hat und das die Leute. Der
Köpplinger gemacht, Josef Köpplinger. Weißt du das?
Da muss ich nochmal nachschauen. Okay, okay, da muss ich nochmal nachschauen, könnte sein. Aber auf jeden Fall nach dem ersten Song, die Leute brechen aus in Applaus und Jubelschreie. Ich denke, was passiert denn hier gerade? Theater, das letzte Mal jemand gejubelt und so. Also, es ist ja, also von nach jedem Lied, die Energie war so großartig. Und ich bin von klein auf aufgewachsen mit Opern. Meine Mama hat mich mit in die Oper genommen und hat immer erzählt, dass ich so auf dem, ich war eins dieser Kinder, das so voll fasziniert da saß und so, und sich das, also wie man sagen würde, reingezogen hat, während die anderen Kinder dazu tendiert haben, einzuschlafen in der Oper. Und mich hat das, und diese Musikal, also die musikalische Komponente hat mich schon immer mitbegleitet, aber das ist etwas, wo ich am meisten Angst hatte und immer noch habe, darüber nachzudenken, mehr in die Richtung zu gehen, so irgendwann mal zu behaupten, ich sei ein Sänger. Oh, das ist, da wird mir schon, also ich sehe die Leute auf Instagram, die Schauspieler und Sänger sind oder Schauspieler und Musical-Darsteller und ich bewundere das so unglaublich. Und ich beneide das und also es löst viel emotional in mir aus. So wie wir vorhin gesprochen hatten über dieses rote Aufnahmegerät, ist es das gerade, was in mir am meisten hervorruft an Emotionen und an Träumen und an Zielen und an Dingen, die ich erleben möchte, so. Und deswegen weiß ich, dass ich in diesen Musical-Bereich gehen möchte, gehen werde. Wie, hat sich noch nicht genau ergeben. Also ich probiere gerade diese Vorsprechen aus. Ich spreche gerade an allen staatlichen Schulen vor, um mir mal ein Feedback einzuholen, um so mal einen Finger ins Wasser zu halten. Und natürlich auch mit der Hoffnung, hey, vielleicht klappt es ja bei einer. Und ich werde dann 3 Jahre oder 4 Jahre gefördert, künstlerisch. Man kann Gesang und Tanz auch noch professionell lernen. Aber meine ganz große Vision, mein großer Traum ist es einmal in einem Musical auch mitzuspielen, Teil davon zu sein. Das will ich unbedingt machen. Ich habe jetzt Cavaluna gespielt auch, also spiele es immer noch. Das ist eine Show, die auch von einem Musical-Regisseur inszeniert wird, die auch immer mehr Musical-Elemente bekommt und wo ich auch praktisch dann, es ist basically ein Musical. Es ist ein untypisches Musical, weil es sind noch Pferde zwischendrin und Theaterelemente so und das sind nicht so ganz klare Tanzchoreografien, aber ich habe diesen Bereich kennengelernt. Und das ist für mich so mein nächster, wie beschreibe ich das? Ich beschreibe es immer so mit Bergen, so mit Gipfeln, die ich erreichen möchte. Ich habe meine Schauspielausbildung gemacht, diesen Gipfel habe ich erreicht. Oder ich habe es erreicht, im Fernsehen, im Film mitzuspielen mit tollen, großen deutschen Schauspielern. Ich habe es auch geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Das war für mich auch ein Berg, den ich schon längere Zeit hatte und erreichen wollte. Und jetzt ist dieser nächste große Berg, mehr ins Musical zu gehen. Und das zu erfahren, wie, weiß ich noch nicht genau, aber ich möchte es gut machen. Also ich möchte es gut erleben und ja, und gucken, wie es auf mich zukommt. Und wie sich das vereinen lässt, natürlich mit dem, was ich habe. Aber ich habe das gelernt von meinem Übergang von der BWL ins Schauspiel, dass es kein Alles oder Nichts war, kein Alles wegschmeißen und von Null anfangen, sondern dass es aufeinander aufbaut und das ist das, was mein Herz mir einfach sagt. Das ist das Thema. Sei es jetzt Oper von klein auf, eine irgendwie unglaubliche Musikaffinität, weil mich das unglaublich einfach fasziniert und aber ihr, das, was euch erfüllt, ihr kennt das Gefühl, was macht das, macht bei mir dieser Bereich des Musiktheaters, Musicals, den ich jetzt unbedingt für mich kennenlernen muss.
Oh, schön. Ist auch schön, wie du darüber redest, finde ich toll. Aber wieder eine neue Herausforderung.
Eine neue
Gefühl. Aber sowas brauchst du ja auch.
Das stimmt, aber brauchen wir alle, glaube ich.
Ja, klar, brauchen wir das alle. Aber du kannst es auch sehen, dass du sie brauchst.
Ja.
Wo wir wieder bei dem sind, was wir auch vorhin hatten. Roberto, du Musical-Darsteller?
Ich habe ja in Musicals gespielt. Witzigerweise als Kind wollte ich auch alles machen. Ja, immer schon. Also singen, tanzen, so, also... Ich sage ja immer auch, ich bin ein verkappter Tänzer eigentlich, ich komme sowieso vom Körper her sowieso. Ich habe Sprache war erst später, habe ich mit Sprache etwas anfangen können. Also das Leben hat mich dahin gebracht, dass ich immer mehr dann so auch Rollen bekommen habe, wie zum Beispiel letztes Jahr, diese, ja, so ein mit 80 Seiten Monolog auf der Bühne zu stehen, wow, oder dass ich als Sprecher arbeite oder so. Also das heißt, die Sprache, die Wichtigkeit der Sprache in unserem Beruf wurde mir erst spät. Also es war mir immer klar, dass sie wichtig ist, aber dass ich damit einen Zugang habe, war erst spät. Ich bin so immer so aus dem Körper, ich bin eher so aus dem Körper heraus. Und damit verbunden war natürlich Tanzen immer so, wo ich immer dachte, okay, gut, das ist mir immer klar, ich habe es auch nie professionell gemacht, deswegen war es auch immer das Leichteste oder das, wo ich das Gefühl hatte, ah, da habe ich so einen natürlichen Zugang und so. Mhm. Habe ich immer gerne gemacht und so. Und dann irgendwann mal, weil ich ja Italiener bin, war es so, dass ich in Theatern, wo ich engagiert war, oft, das war ja, du bist doch Italiener, du kannst doch italienische Lieder singen. Dann habe ich italienische Songs gesungen, mhm, und habe viel so italienischen Pop gemacht und habe, mhm, Liederabende gemacht und habe, mhm, dann in Musicals mitgespielt und in musikalischen Abenden gemacht und habe immer... Hab Gesang. Gesang hat mir dann auch sehr gefallen, wobei ich dann auch gemerkt habe, wir haben ja auch eigene Songs, ja, also wir haben auch eigene Songs geschrieben mit meinen, oh, Musiker zusammen und so, genau, mhm, auch für unser Projekt Videos, Songs Musik gemacht, Videos Musikvideos gemacht, gedreht, mhm, und so. Also Musik war immer wichtig, war dann auch lange mit einem Musiker zusammen, 12 Jahre lang. Das war dann immer so, ja, schwierig, weil ich dann gemerkt habe, okay, gut, ich bin nicht wirklich Musiker. Mhm, weil, mhm, Musiker sind schon nochmal andere Menschen. Also es ist nochmal ein anderer Schlag. Ich habe ein gewisses Talent, also ich bin musikalisch, aber, mhm, ich bin kein Musiker. Mhm. Also ich habe in meinem Leben, ja, vielleicht so 12 Songs geschrieben und...
12 Songs geschrieben?
Ja, wow, so vielleicht.
Das ist ziemlich bemerkenswert.
Ja, wird aber wahrscheinlich bei den 12 auch bleiben. So andere Musiker schreiben ja ständig, die schreiben ja hunderte.
Warum soll es dabei bleiben?
Na, kann ja sein, dass mir noch was in den Sinn kommt. Aber bis jetzt waren es immer so Herzschmerz-Songs. So. Musst du mal hören, auf Spotify übrigens. Wir heißen Eros Vereint. Und haben so deutschen Pop, deutschen Rock gemacht.
So Eros Ramazzotti ein bisschen.
Nee, das eben gar nicht auf Deutsch. Die italienischen Sachen mache ich schon, aber auf Deutsch ist eher so, eher so, klingt eher so nach Rammstein.
Naja, so man nicht übertreiben, aber.
So. Ja, und Musicals, geht es mir so wie dir, ich habe sie immer bewundert. Mhm. Also ich bewundere die das können, mhm, überhaupt gut, mhm, singen, richtig gut, mhm, singen. Mhm. Das war gerade wieder das Festival von Sanremo, es ist auch toll, ich bewundere das sehr, die Menschen,
eine
ganze Woche. Und es berührt mich sehr und ich finde, das ist so toll, weil man mit einem Song oft so viel mehr machen kann. Mhm. Die Sache ist nur, was ich an Musicals oder Musical-Geschäft halt nicht so mag, also wirklich an den Musicals an sich, ist, dass die natürlich, zumindest wie ich das immer so empfunden habe, so, da gibt es so keinen Spielraum. Also das ist so klar, du musst das immer machen und das ist so eine Vorlage und diese Vorlage musst du machen. Also da gibt es keine viel Interpretationsmöglichkeiten. Ja. So, also was natürlich selbst bei einem Hamlet oder bei Romeo und Julia kann dann irgendwie eine Inszenierung sein, wo der Romeo dann doch, keine Ahnung, ein lethargischer Typ ist und gar nicht so ein witziger Typ oder was auch immer. Oder so.
Und bei Musicals ist es anders?
Und bei Musicals gibt es das, also das gibt es, glaube ich, also ich würde jetzt mal, also fast behaupten, nie. Also
Vorlage,
wenn, oder? Ja, wenn du West Side Story machst, dann klar gibt es manchmal Inszenierungen, wo das ein bisschen woanders angesiedelt ist als das ursprüngliche. Ja. Aber wenn es eine große Produktion ist, international so auch, also die großen Bühne, dann ist das so, wie es ist, also wie es schon damals gemacht wurde.
Auch so sehen wollen,
und weil es so sehen wollen, weil das ist sehr strukturiert so und das ist dann so, du musst das dann auch so machen, wie es dort ist. So. Mhm. Und das wäre nicht meins gewesen, so glaube ich. So. Ja. Also ich glaube, ich bin da glaube ich zu individualistisch geprägt, als dass ich habe es nicht so gerne, so etwas so hundertprozentig so machen zu wollen, wie es schon, und zu müssen vor allem, wie schon 10 oder wahrscheinlich noch mehr 100 Leute vor mir schon gemacht haben oder sowas. Ja, ja. Da bin ich lieber einer, der neu es erfinden will.
Ja.
Ja, würde dich das nicht stören?
Ja, also im Grunde bist du jemand, der das ja auch dann wieder neu findet mit jeder Vorstellung. Und vor allem beim Musical sind sie ja wirklich auch, anders als im Theater, das spielst du ja teilweise 14 Mal pro Woche. Ja. Und zwar 9 Monate lang.
Ja.
Immer dasselbe Stück, immer wieder und wieder und wieder.
Ja.
Wobei ich dir da vielleicht widersprechen würde mit dem, dass es, wer es davor schon gemacht hat, wir sind ja immer noch individuell. Also auch in der Art und Weise, wie wir diese Rolle ausführen, die vielleicht gleich ist, es ist trotzdem, im Musical spricht mir immer so, oh, er hat den Fiero gespielt oder er hat den, also diese bekannten Rollennamen gespielt.
Ja, ja.
Und da weiß jeder, okay, was das ungefähr ist, aber man fühlt ja dann als Musical-Künstler dann diese Rolle mit sich selbst und wir bringen ja schon so viel Individualismus in uns mit, dass das ja dann auch wieder eben individuell wird. Aber ich bin ehrlich mit dir, ich kann dir das jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich beantworten. Cavalluna war recht frei in der Hinsicht, also es war auch viele Theaterelemente, es war auch ursprünglich als Theaterstück gedacht mit Pferden, jetzt wird es aber mehr zu einem Musical umfunktioniert, wo natürlich die Schritte immer gleich sind, aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, in 10 Jahren werde ich dir mehr dazu sagen können und jetzt würde ich es einfach erfahren und meine Erfahrung machen und sagen, ja. ist es nicht, ich weiß, dass es mir unglaublich viel Spaß macht.
Also und es klingt ja auch, dass du erstmal auch einfach die Ausbildung toll fänden würdest, oder? Also sich mit Musik und mit, ich meine, ist ja toll, wenn man an einer staatlichen Schule kommt, was ja immer das Tolle ist an einer staatlichen Schule, muss man halt auch nicht so viel Geld zahlen und man kriegt diesen ganzen Unterricht mehr oder weniger umsonst, was natürlich genial ist. Das ist ja immer an staatlichen Schulen in Deutschland das ist der Vorteil.
Mhm. Und vor allem bei mir hat das mit den staatlichen Schulen auch einen kleinen Hintergrund, weil ich hatte damals, als ich für Schauspielschulen vorgesprochen habe, zu viel Angst vor den staatlichen. Ich hatte nämlich aus meinem Umfeld mitbekommen, die ganzen Horrorgeschichten, 1000 Leute, 1200 Leute auf 6 Plätze, man wird da als junger Mensch teilweise, dann kriegt man da sehr fiese Sachen gesagt auf der Bühne und dann ist man da mit 20, 30 Leuten, anderen jungen Leuten in einem Raum. Für mich war das so traumatisierend, dass ich mir dachte, ich kenne ja auch Leute, die Schauspiel deswegen aufgegeben haben, wegen dem Vorsprechen an den Staatlichen. Mhm. Also diese ganzen Horrorgeschichten waren makaber für mich. Jetzt aber, nach dem, was ihr erzählt habt und nach meiner Prämisse, muss ich das genau deswegen machen.
Ja,
deswegen muss ich die staatlich mitnehmen,
das verstehe ich,
damit ich mir nie wieder im Leben vorwerfen kann, ich habe mich nicht getraut.
Mhm,
Also das war tatsächlich dann auch der Grund. Ein großer Grund, warum ich jetzt die staatlichen abklappere, ist, weil ich das machen möchte, erfahren möchte.
Viel Glück dabei. Das auf jeden Fall. Aber gibt es etwas, ich habe irgendwie, was würdest du denn sagen, ist dein Ikigai? Weißt du, was ein Ikigai ist?
Weiß ich, ja.
Also so ein Lebenssinn? Oder kann man das so als Lebenssinn oder als Lebensdrive oder als etwas, was so einen führt, durchs Leben führt? Mhm. Kann man so ein bisschen übersetzen? Das kommt ja aus dem Japanischen. Aus dem Japanischen. Mhm. Weißt du, was das ist bei dir?
Ja, also bin ich Gott sei Dank auch durch die Startup-Szene dann draufgekommen, sehr früh schon auf dieses Phänomen von Ikigai. Und Ikigai bedeutet ja der Zusammenschnitt, das sind ja diese 4 Kreise, wird immer dargestellt. Was kann ich gut? Was mache ich gerne? Womit kann ich Geld verdienen? Und was braucht die Welt?
Mhm.
Und wenn es diese 4 Dinge gibt, dann habe ich mein Ikigai gefunden. Und das ist bei mir auf jeden Fall Schauspiel. Mhm. Also das, diese Form. Ich würde es gerne ausweiten in das Thema, irgendwie, wie du es gesagt hast, Performing, Entertaining. Also mit meiner Form der Selbstdarstellung, meiner künstlerischen Selbstdarstellung, Menschen Glück zu schenken und gute Emotionen und generell Emotionen und zu inspirieren. Das auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch, dass ich dieses wirtschaftliche Talent habe. Beim wirtschaftlichen ist es manchmal, hat das bei mir manchmal an dem, ich möchte, also das Ikigai auch alles, außer dass ich will's. Weil manchmal ist Wirtschaft halt auch dieser Papierkram, ich liebe zum Beispiel Netzwerken oder Geschäftsideen zu entwickeln oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, Teams zu bilden und dann ein Projekt, so wie ein Film. Also ein Film ist basically ein Startup. Man hat Geldgeber, das sind die Investoren, man hat den Regisseur, der CEO, dann hat man so halt den Kameramann, sagen wir mal CMO, also ich habe mir das mal so aufgeschrieben, man kann eigentlich für jede dieser Key Positions, der Key C-Levels, jemanden dann eigentlich erfinden. So. Und die Schauspieler sind in der Regel dann halt so noch die, was soll man sagen, die Corporate Influencer oder keine Ahnung. Es ist ein Startup, ein Film. So. Und das finde ich cool. Natürlich Förderunterlagen stundenlang durch.
Ja, gut, büffeln. Ja klar. Aber das musst du ja vielleicht in Meetings. Zukunft nicht mehr, sondern nur deine Kreativität in diesem Projekt.
Das wäre ein Träumchen. Das
würde ja auch passen zu dem,
ja.
Ne, was du sagst.
Am Ende des Tages ist das ja der Traum von jedem von uns eigentlich, so viel wie möglich das zu machen, ja. Was wir gerne machen.
Ja.
So wenig wie von dem, was wir nicht so gerne machen, und damit so genauso viel Geld zu verdienen, wie wir uns das idealerweise wünschen, nicht? Und planen von unseren Lebensumständen.
Ja, wie viel wir brauchen. Genau. Nicht oben drüber, oder? Wie stehst du dazu?
Ach, ich finde, es ist legitim, wenn man sagt, dass man nur 2000 Euro im Leben verdienen möchte. Ich habe auch Freunde, die sagen, die möchten auf die 100 Millionen Net Worth.
Wie viel möchtest du pro Monat zur Verfügung haben?
Er lebt in München, darf man nicht vergessen,
ja,
nicht in
Berlin. Ich muss sagen, ich möchte genug haben, dass ich tatsächlich für mich, aber auch für meine Familie später sorgen kann und auch aussorgen kann, vielleicht für die Generation 1, 2, die nach mir kommt.
Wow.
Also die sollen gar nicht mehr arbeiten, deine Kinder und Enkel?
Doch, arbeiten sollen sie, aber sie sollen was arbeiten, was sie gerne machen und dabei nicht verhungern.
Wow, aha. Schön.
Ja, das wäre so.
Hast du viel vor. Aber wie kannst du diese Musical-Sache jetzt Victus irgendwie in, ist es dann erstmal vorbei, dein Freelancertum als Junior-Producer? Oder
ich hoffe,
versuchst du das noch an? Das ist so aus meiner Sicht entscheidend für mich. Was machst du damit?
Ja, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch wichtig. Ja, also auch für den Ben, also unseren CEO und so weiter, oder auch für eine Musical-Uni. Und ich bin also jetzt gerade, wenn ich so sagen darf, in einer Phase meines Lebens, wo ich gerade mehr darauf achte, was mache ich gerne alltäglich, was mache ich gerne, und dann schaue ich, wie es sich ergibt. Also ich würde jetzt mag ich das vielleicht naiv nennen oder intransparent, aber ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, wie die Dinge kommen und deale mit den Dingen, also gehe mit den Dingen um, die kommen, bin bereit für alles, aber gehe erst, wenn es da ist, dann wirklich damit um.
Ja, klar. Also,
und schau, wie es dann ergibt, und ich weiß, es wird immer eine Lösung finden. Das ist so dieses Urvertrauen, was mir meine Eltern im Kindesalter mitgegeben haben, dass ich immer darauf vertraue, es wird gut werden.
Okay.
Und wie sich es ergibt. Natürlich, wenn dann eben ein Gespräch kommt oder wenn jemand mich zur Rede stellt, sei es jetzt von Musikerseite, von Produzentenseite, von Schauspielseite, whatever, dann muss ich halt dieses Gespräch führen und dann muss man eine Lösung finden. Aber ich werde eine Lösung auf jeden Fall finden.
Aber ich würde dich so einschätzen, dass du das gerade, was du da noch vorhast, auch bei Victus kommunizierst, oder?
Ja, ja.
Das hältst du nicht hinterm Berg, sondern du weißt schon, klar, was du vorhast.
Obviously not. Also.
Jetzt weißt du es
ja, aber auch sonst, so wie du insgesamt, glaube ich, damit umgehst, machst du das sowieso, oder?
Also, ich finde Ehrlichkeit wert am
längsten.
Also ich will von mir selbst auch mich beschreiben, als einen sehr ehrlichen, direkten Menschen und darauf und keine zu große Angst zu haben vor dem Konflikt, der dann entstehen könnte. Aber es, wie schon gesagt, ich habe das Vertrauen, es ergibt sich.
Ja, das finde ich schön.
Wenn wir, wie du gesagt hast, Robert, irgendwie auf uns hören und wirklich auch das praktizieren, oder wenn ich das regelmäßig praktiziere, immer wieder zu reflektieren, drauf zu hören, kannst das immer wieder zu suchen, das gerne zu machen, was ich glücklicherweise mache, dann wird sich der Weg dann ebenso auch ebnen.
Ja, weil du nach deinem Was will ich guckst. Ja. Auch, ne?
Ja.
Immer noch nicht? Ich gebe immer so Zeichen, ob wir jetzt endlich mal Schluss machen sollten.
Endlich
oder
mal. Was denkt der gerade von uns?
Oh Mann, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja einer, der eher so kurze Podcasts mag. Aber du, ich habe ja heute gelernt von Adam, dass man ja auch manchmal Dinge tun soll, von denen man ja Angst hat. So, was ja nicht so meins ist. Ja, also mir macht ja eher Land, wo ich denke, what the fuck, wenn man die wenn man das dann postet und alle sagen, wie bitte, 2 Stunden, wer soll sich denn das anhören? Aber gut, wenn wir weiterreden wollen, dann würde ich vorschlagen, also nee, beziehungsweise wollt ihr wirklich weiterreden? Findet ihr nicht, dass wir genug geredet haben? Wenn ihr noch weiterreden wollt, dann müssen wir aber übers Private reden, oder? Weil sonst müssen wir nicht mal irgendwie auch reden, bist du zum Beispiel, hast du Lust... Ja, eben. Also ich meine, irgendwann mal ist es...
Jetzt nicht nach draußen dringen, Roberto.
Ja, probier was aus.
Will ich nicht oder ja, genau. Also wie gesagt, ich könnte auch hier mit aufhören, aber wir können auch gerne weitermachen. Ja. Es sei denn, ihr wollt noch weiter über Beruf und Geld reden, was ja immer schön ist und weil es ja auch mit Leidenschaft ist. Aber was ist denn mit Liebe zum Liebe. Beispiel? Ah. Wie wichtig ist dir Liebe und wie wichtig sind dir...
Liebe zum Beruf?
Ja, genau. Gibt es da nur Liebe zum Beruf oder gibt es da auch Liebe zu Menschen?
Nein.
oder zu was auch? Keine Ahnung, zur Natur, wie stehst du zur Liebe? Genau, wie stehst du zur Liebe?
Ja. Schöne Frage, das ist fast so eine Gretchenfrage eigentlich. Wie stehst du? Ja.
Ist das für dich eine Gretchenfrage?
Nee, es ist so eine große, also Gretchenfrage definiere ich so eine große Lebensfrage.
Ja.
Ne? Ich muss aber so schmunzeln, es gibt einen Film, wo George Clooney zum Präsidenten läuft und Ryan Gosling sein Assistent ist. Und da gibt es eine Szene, da sind so diese ganzen Wahlkampfhelfer in einem Raum und dann fragt auch so irgendeiner, so, Jungs, was macht ihr, wie läuft so die Liebe? Und so alles, ja, ich bin in einer Beziehung mit meiner Karriere. Also sagen die da, die ganzen Wahlkampfhelfer. Liebe ist ja etwas, was natürlich mitschwingt. So, und ich habe jetzt tatsächlich meine erste ernste längere Beziehung. Also die ist knapp seit einem halben Jahr jetzt vorbei, aber davor waren wir 2 Jahre zusammen. Und da musste ich auch erstmal hinkommen. Davor war ich jemand, der... als ich jünger war, so 12, 13, 14, war ich sehr schmächtig, sehr, sehr, sehr dünn, nicht, also ich sag mal so, von Frauen nicht besonders beachtet. Also die Mädels, die Frauen, in die ich verliebt war, die fanden mich nicht gut. Also fanden mich nicht so interessant, sondern eher die anderen Jungs, die Fußball gespielt haben, ein bisschen keine Ahnung, mehr waren. Und da habe ich dann damals eine tendenziell eher ungesunde Beziehung zu Frauen wahrscheinlich entwickelt, dass ich mir dachte, ich bin jetzt ein Aufreißer, ich bin so ein Casanova und ich hole mir meinen Selbstwert dadurch zurück, dass ich Frauen für mich für mich begeistern kann. So. Und das ging so bis Anfang 20, wo ich dann gemerkt habe, dass es ziemlich shallow ist, ne? Also nicht sehr, sehr erfüllend und dass das alles aus dem Schmerz herauskommt, meines nicht gut genug Seins und dass das auch nicht fair ist anderen Frauen gegenüber. Und wobei ich das natürlich immer offen kommuniziert habe. Also es war nie so, dass da nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, ich meine.
Ja, absolut, ja.
Und dann habe ich für mich dann irgendwie dann auch entschieden, so mit Anfang, Mitte 20, ich möchte jetzt auch mal lieben können. Ich möchte auch mal einer Partnerin sagen können, ich liebe dich.
Hattest du das bis dahin noch nie gesagt?
Nee.
Wann hast du es zum ersten Mal gesagt? Wie alt warst du da? Als du einer Frau sagst?
Ich hab das in meinem Kalender eingetragen tatsächlich, als Jahrestag. Das ist war's der 21. Februar? 21. Februar vor 2 Jahren.
Zum ersten Mal hast du gesagt, ich liebe dich. Oh, wow. Wie war? Also das heißt, das war so, weil du das hattest du zum ersten Mal auch wirklich so empfunden oder hattest du es schon mal empfunden?
Ich habe es empfunden gesagt? Mit 18. Da war ich mit einer wundervollen Mädchen zusammen. Und ich war kurz davor, ich war so weit, ihr zu sagen, ich liebe dich. Und dann hat sie mit mir Schluss gemacht. Und das hat mir so massiv das Herz gebrochen. Also das hat mir so das Herz gebrochen, dass ich dann auch erstmal Jahre gesagt habe.
Ja.
Frauen, die tun nur weh. Das war für mich ein Big Deal. Also davor, von meiner Beziehung jetzt, habe ich nur meiner Mama gesagt. Also meine Mama war die einzige Frau, der ich liebe dich gesagt habe. Und jetzt habe ich das ist ein unglaubliches Commitment und auch ein Wagnis, das man eingeht, sich zu trauen, zu sagen. Weil alles, was damit mitschwingt, mit ich liebe dich, ist ja sehr, 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 sehr Gravitas hat, Bedeutung, ist sehr schwer. Und ich kann immer Jochen Schölch zitieren, den Intendanten vom Metropoltheater in München und Schulleiter der August Silberding. Der hat mal beim Workshop gesagt, Liebe bedeutet, einem Menschen die Möglichkeit zu geben, dich zur Gänze zu zerstören und darauf zu vertrauen, dass das nicht passiert.
Drama, oh, Drama.
Ich hab jetzt richtig zitiert.
Oh, okay. Ja. Drama.
Als du das gehört hast, wie ging es dir damit?
Ja, also genau so.
Ja, ja.
So, und deswegen war das, ich liebe dich, für mich wirklich eine Sache.
Ja. So,
aber the one thing that scares you every day, right?
Ja, klar. Ja.
Das ist der Richtungsweiser. Wenn es mir Angst macht, dann muss ich das machen.
Und du hast, das heißt, du hast dann 2 Jahre geliebt. Und also würdest du denn sagen, du liebst jetzt nicht mehr?
Sie
jetzt zum Beispiel? Liebst du sie nicht mehr, deine Ex-Freundin?
Oh. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr privat. Das ist natürlich sehr privat, weil es auch ihr zu lieben natürlich, weil sie ist auch auch Schauspielerin. Aber natürlich. Ich glaube, Menschen, die man einmal liebt, kann man nicht einfach wieder lieben.
Also ich glaub, ja, so, oder?
Ja. Das wird immer als eine Verbindung bleiben.
Mm. Ja. Mm. Mm-hmm. Und jetzt bist du aber auch nicht so, dass du sagst, diese 3 Worte sage ich nie wieder?
Nein, absolut, natürlich nicht. Das ist ja,
nein, natürlich nicht. Also, könnte ja sein.
Könnte sein. Aber also, was ich auch für mich jetzt gelernt habe über die letzten Jahre und jetzt gerade auch, fasse ich mich viel mit diesem Yin-Yang-Prinzip, mit diesem, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das habe ich für mich selbst gelernt durch mein Leben. Und dann kam ich so mit dieser ganzen, also da bin ich noch ganz, ganz frisch. Aber diese Yin-Yang, dieses ewige Gleichgewicht, dass je größer die Freude und der Genuss, desto tiefer der Schmerz. Ich habe das gemerkt auch durch die Startup-Welt, aber dann auch durch Schauspiel. Auf jedes Hoch kam immer ein Tief. Und je höher das Hoch, desto tiefer das Tief.
Mhm.
Also das ist, habe ich für mich selbst gelernt, so diese Wellenbewegung des Lebens. Und es ist für mich die Entscheidung, oder ich finde, es muss für mich die Entscheidung sein, möchte ich dieses unglaublich tolle, große Glück eingehen, was ich denke, ich liebe dich, und einen Menschen zu haben, das gehört, glaube ich, mit zu den höchsten Peaks, den schönsten Dingen auf der Welt. Da könnt ihr wahrscheinlich mehr zu
erzählen. Absolut, ja, würde ich aber auch so sehen, ja.
Mhm. Ist aber eben immer auch zwangsweise verbunden mit dem Risiko, dass es tief, tief abgeht. Genau. Also jetzt gerade bin ich noch nicht bereit dafür. Aber,
ja, na gut, ja.
Aber es braucht Zeit, es braucht Aufarbeitung, es bringt viel Schmerz mit sich, mit dem ich viel lernen kann und viel wachsen kann. Ja. Ich muss ja, also mal gucken, also was ich so toll finde an diesem Podcast-Gespräch, was wir haben, das ist ja jetzt so ein bisschen, das ist jetzt da. Und ich kann es vielleicht irgendwann mal meinen Kindern zeigen. So, guck mal, das war euer Papa mit 26, was er gedacht hat. So war er drauf. Mensch, und dann kann mir meine zukünftige Frau dann daneben sitzen und sagen, ach Mensch.
Kurz darauf haben wir uns doch kennengelernt.
Ja, genau. Ja, genau. 2 Monate davor haben wir uns kennengelernt.
Oder wir haben uns davor kennengelernt. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Und dann endlich, ja, ja, sehr, sehr, ja, schön.
Ja. Ja.
Bist du denn verliebt, Christina?
Ja, bei euch.
Im Moment? Nein.
Nicht verliebt? Doch, du bist auch verliebt.
In mich?
Oder gar nicht. In dich? In deinen Enkel?
Ja, in
vieles.
In Enkel.
Naja.
In vieles, ja.
Oder nennt ihr denn Liebe, wenn ihr sagt, ich liebe, also sagt ihr, ich liebe dich nur im sexuellen Sinne?
Nein,
oder was?
Aber wir haben ja gerade, waren wir ja bei dem Thema. Ich
ja, ja.
Eher, aber verliebt bin ich in vieles, ja, das ist wohl wahr, ja.
Schon,
ja,
oder?
Ja, und gerade in diesen wunderbaren kleinen Menschen, ja. Der mir viel Spaß macht, absolut. Und du?
Na, wir kurz fragen, wie alt ist der Enkel?
Ein Jahr.
Ich bin jetzt Onkel geworden tatsächlich.
Ah.
Vor 2,5 Monaten.
Dein Bruder.
Mein Bruder hat einen Sohn.
Ah, auch einen Sohn?
Ja.
Wie heißt der?
Leo.
Leo, naja, schön.
Mhm. Mensch, ja, ich verstehe dich gut.
Das macht irgendwie so Spaß, weil man so viel auch erkennt, wie offen die sind und wie viel sie aber auch. Es wird jetzt immer krasser, wie viel er nachmacht, was man so macht. Aber reden tut er noch nicht, er läuft, aber er redet nicht. Aber alles, was er aufnimmt und wie er das dann wiedergibt, finde ich total genial. Also wo man langsam anfangen muss aufzupassen, wie man agiert oder nicht agiert. Also es ist schön, es macht sehr viel Spaß, ja, absolut. Und du, Roberto?
Ob ich verliebt bin? Ja. Ich bin verliebt. Ich bin in mich selbst. Zum ersten Mal in meinem Leben.
Wow.
Also, zum ersten Mal in meinem Leben.
Zum ersten Mal wirklich? In deinem ganzen
zum
Leben?
Zum ersten Mal wirklich, genau. Wow. Zum ersten Mal wirklich, ja.
Wow.
Also jetzt nicht heute zum ersten Mal
wirklich, ja, nein,
aber das, seit einer Weile zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, ich war immer verliebt in das Leben irgendwie. Ich war verliebt in jemand anderen, so auf jeden Fall. Ich war verliebt in meinen Beruf, in so vielem, aber in mich selbst verliebt, also nee, war ich nicht. Ich habe gehadert mit meinem Aussehen, ich habe gehadert mit allem, was ich bin und war, habe ich eigentlich immer gehadert. Und klar gab es Momente, wenn 100 Menschen mir sagten, wie toll ich bin, dann habe ich natürlich gedacht, so wow, ja stimmt, ich bin wirklich toll und so. Dann habe ich mich natürlich besonders geliebt und habe mich mega geliebt. Dann aber, wenn diese Reflexion nicht kam von außen, war ich mit mir alleine, auf mich alleine gestellt und habe nur alles gesehen, was nicht so ist, wie ich sein wollte. Also beim Äußeren angefangen über alles andere.
Und jetzt?
Meine Biografie, mein alles.
Und
alles.
Was ist jetzt anders?
Was ist jetzt alles?
Seinen Tag. Seinen Morgen.
Was jetzt alles ist, naja, es ist ein langer Prozess.
Ja, also ich habe ja dann klar, aber das ganz
mit 40... Jetzt, heute, ja, was heute das Entscheidende ist.
Kannst, also meine, mich, was ist dieser,
also
dieser eine Knopf, den du da irgendwo umgelegt hast?
Naja, also ich sage ja immer, also meine Transformation begann mit 40. Nachdem ich mit 40 gegen die Wand geprescht bin und mir so richtig so, so richtig alles zusammengebrochen ist, fing ein Prozess an, der bis in den 50ern ging, also bis, ich bin ja jetzt 52, sozusagen, da fing es an, aber dieser Moment, wo wirklich dann, also wie gesagt, es fing schon aber der Moment war, sage ich jedes Mal, als ich eines Morgens aufgewacht bin und entschieden habe, richtig als Entscheidung genommen habe und habe gesagt, ich habe jetzt die Dunkelheit genug erforscht. Ich weiß genug über die Dunkelheit. Auch die ist ewig und die könnte ich jetzt auch mein Leben lang weiter erforschen.
Klar. Ja,
aber ich habe genug, ich brauche da nicht noch mehr Wissen. Und jetzt möchte ich bis an mein Lebensende, bis zum letzten Atemzug, das Licht erforschen. Und mit dieser Entscheidung, und mit Licht meine ich, wenn ich Licht sage, meine ich, wie ist es, Glück zu empfinden? Wie ist es, Spaß zu empfinden? Wie ist es, Liebe zu fördern? Wie ist es, sanft zu sein? Wie ist es, angstfrei zu leben? Wie ist es, wie ist es, ehrlich zu sein? Wie ist es, ohne Neid zu sein? Wie ist es, großzügig zu sein? Wie fördere ich in mir selbst all diese Dinge, die sonst zu kurz kamen? Weil da Wut war, weil da Neid war, weil da Angst war, weil da Zweifel waren. Und all diese Dinge haben immer dominiert. Und ich wollte es mal andersrum machen. Ich wollte es mal sehen, wie ist es, wenn das andere gefördert wird diese negativen, dunklen Sachen, ja, die eher einen eher so runterreißen. Und das hat dann sozusagen vieles verändert. Also
dich im Licht liebst du.
Genau, ja.
Mhm. Ja. Und dich in der Dunkelheit nicht?
In der Dunkelheit, Die Dunkelheit ist reizvoll. Die Dunkelheit ist mega reizvoll. Die Dunkelheit kenne ich gut. Die Dunkelheit ist spannend. Die Dunkelheit, also die Dunkelheit ist immer, bleibt mein Leben, das haben wir auch in unserer Trilogie geschrieben, wird immer im Nacken bleiben, sozusagen. Die lockt dich immer. Es ist immer, die ist immer reizvoll. So. Und heute würde ich mich auch in der Dunkelheit lieben, weil ich, wenn ich heute in die Dunkelheit gehen würde oder gehe, dann merke ich, gehe ich dann so bewusst rein oder achte mehr darauf, dass ich nur so lange da bleibe, bis ich auch bei mir bleibe und mich darin nicht verliere und dann mich so verliere, dass ich dann mich nicht mehr mag, weil ich merke, ich werde darin nervig, ich werde darin unausstehlich, ich fange an zu lügen, ich fange an zu hintergehen, ich fange an Menschen weh zu tun, bewusst oder unbewusst, oder mich selbst weh zu tun, nur mir selbst auch, vielleicht nicht andere, aber mir selbst auch, also weil ich Dinge zulasse, die mir nicht gut tun und so, dann mag ich mich nicht, ne, dann mag ich nicht, weil dann, oder es gibt auch Tage, weißt du, es gibt ja Tage, wo dann so viel Dunkelheit da ist und merke so, wie schnell es ist, dass du sofort, also keine Ahnung, weißt du, um es ganz konkret zu sagen, du kriegst gleich eine Absage, scheiße, fuck, irgendwie, ich habe eine Absage. Und dann kommt, scheiße, dich will niemand, es ist vorbei. Ja. Es ist, du bist jetzt 52, Roberto. Ich meine, du kannst dir noch so viel sagen, aber es hat echt keinen Sinn. Du wirst finanziell, wirst du vollkommen nicht nur, also alt und dann auch noch hässlich. Niemand will dich mehr sexuell, niemand will dich mehr emotional. Und dann hast du auch noch kein Geld. Nicht mal Daniel Craig, wo du wenigstens ab und zu mal jemanden bezahlen kannst. Sondern richtig scheiße. Und dann gehst du in diesen Fluss. Oh ja. Ja, und da zum Beispiel zu stoppen, kannst du nur, wenn du dir selber versprochen hast, dich, mein Schatz, liebe ich.
Ja,
egal was ist, ich werde, ich und du, wir zwei, wir werden bis ans Lebensende in einer wunderbaren Beziehung sein. Mhm. So. Mhm.
Aber das ist ja auch ein bisschen dein Thema, hat ja auch was davon mit der Angst. Mhm. Weil das ist ja dann auch gegen Ängste zu gehen und da durchzugehen, hat ja auch ein bisschen was da. Die Ängste kommen ja auch aus einer Dunkelheit, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Das ist ja ungefähr das gleiche Umgehen damit, ein bisschen.
Aber um es nur mal festzuhalten, diese Glaubenssätze, also diese Gedanken, die du aufgeschrieben hast, sind bei mir genau gleich. Genau in der Reihenfolge. Und ich glaube, ich hau das jetzt mal hier auf den Tisch, ich glaube bei jedem Schauspieler, sag ich mal zumindest, jeder Schauspieler, Schauspielerin, genau dasselbe, genau in der Reihenfolge. So wie du es gesagt hast, genau dieselben Gedanken habe ich bei einer Absage auch.
Bei der Absage, meinst du, wenn man eine Absage bekommt?
Ja, oder in verhältnismäßigen Situationen. Ja. Und das ist, was mir dann in solchen Situationen auch meistens hilft, dann immer sofort zu generalisieren. Da solche Glaubenssätze, negative Gedanken, das finde ich gut zu generalisieren. Also grundsätzlich finde ich Generalisierung nicht gut, weil alles ist individuell. Mhm. Aber das sind generelle gleiche Gedanken in der Reihenfolge, die, glaube ich, jeder unserer KollegInnen und SchauspielerInnen genauso spürt. Ich zumindest, du zumindest, da sind wir schon mal zwei. Und ich glaube, wenn hier die eine oder andere
Schauspieler ja, ich glaube, zuhört, also ich weiß nicht, wie du das hast. Ich meine, gibt es bei dir, also, weil du hast ja weniger mit Absagen in dem Sinne zu tun, oder?
Ablehnung weniger,
also keiner will nicht. Oder Ablehnung
weniger,
dass dich jetzt jemand nicht will, weil du so...
Also, nee, eigentlich weniger. Eher sind eher meistens meine Entscheidungen, will ich was machen oder nicht. Aber das Gefühl so kenne ich nicht wirklich.
Aber bringt dich irgendetwas?
Ich war auch immer selbstständig. Also ich habe ja immer auch nicht jetzt irgendwo Jobinterviews gemacht, um dann zu sagen, den Job will ich, und habe ihn nicht gekriegt, weil ich ja relativ schnell nach meiner Assistenzzeit beim Steuerberater dann selbstständig war.
Ja.
Also so dieses kenne ich im Prinzip nicht.
Also ich würde mal in den Raum schmeißen, bei Unternehmern ist es finanziell und Sicherheitsgedanken. Bei dir geht es weniger, wenn bei dir die Spirale losgeht, ist wahrscheinlich, kann ich das Gehalt zahlen, kann ich Mitarbeiter zahlen, kann ich meine Miete zahlen.
Habe ich die richtigen Leute natürlich auch, ja klar.
Das sind die Gedanken.
Ja, ne? Ja, das sind eher die Sachen, ja richtig.
Man müsste
also nicht dieses persönliche,
genau.
Mit meinem persönlichen, genau. Sondern eher mein Unternehmen, wenn du so willst, kann es das tragen, kann ich die Leute, die ich da habe, kann das diese Verantwortung, möchte ich und kann ich die Verantwortung weitertragen. Ja, richtig, absolut.
Entschuldige, ich habe gerade eine Idee. Wir müssten eigentlich ein Buch aufsetzen für jedes Berufsfeld, genau die Gedankenspielerei.
Ja, das ist eine schöne Idee.
Wirklich, wenn du Schauspieler bist, wenn du Schauspielerin oder Unternehmerin bist, bereite dich darauf vor, es wird genauso kommen. So, und es geht uns allen so.
Ja.
Für jede TaxifahrerInnen und LehrerInnen.
Also
für
jetzt haben wir doch ein schönes Projekt.
Wir schreiben ein gutes Buch zusammen und beenden jetzt diesen Podcast.
Jetzt
müssen wir langsam. Oder? Also ich meine, ich muss auch langsam langsam los. Aber oder möchtest du, Adam, noch irgendetwas?
Gibt es ein Thema, was wir noch nicht hatten, was dir
etwas
auf der Seele
sagen?
Brennt?
Also ich meine, übrigens wollte ich nur, bevor du gleich was sagst, wollte ich noch sagen, dieser Podcast war ja dein erster.
Ja.
Aber er wird bestimmt nicht dein letzter sein. Vielleicht nicht mit uns, aber also. Behalte dir ruhig noch ein paar Geschichten auf, die du da dann irgendwo anders, die du noch mal an anderen Podcasts erzählst. Aber aber willst du noch was sagen?
Ist noch Wichtiges für dich?
Ja, also auch erstmal wirklich danke, das war sehr, sehr toll. Also ich könnte das wirklich noch Stunden weiter mit euch machen, das ist wirklich cool. Ja,
wir können es mal wieder machen in einem Jahr.
Genau, wenn das die Leute interessiert, wenn das wir hören.
Ja, aber weißt du, das ist das Schöne, ich glaube schon, oder Christina? Ich meine, du bist ein bisschen älter als ich, ich bin älter als du, und
das ist dann auch spannend.
Ne? Und es ist immer spannend, merke ich immer wieder so, wie man, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich heute manchmal schon denke, schon nur, wenn ich so 2 Jahre zurückdenke, wie ich eben vor 2 Jahren so gedacht habe, klar, also so, ja, aber es ist trotzdem so, dass ich denke so, what the fuck, war ich immer, obwohl ich da schon auf einem Weg war, also jetzt gerade jetzt, seit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, merke ich, dass das immer krasser wird. Also so nur schon ein halbes Jahr denke ich, what the fuck, vor einem halben Jahr war ich noch so vollkommen, immer doch noch irgendwo in irgendeiner so, in so einer Schleife gefangen so und so. Es ist echt so witzig. Und ich meine, in deinem, weißt du, ich meine, du bist 20. Ich meine, wow, du bist 26. Ja, das war bei mir so in the beginning der Schauspielprofessionalität.
Ja, und also das letzte Thema, was ich kurz anreißen möchte, ist so das Thema Alter. So, weil ich ganz, ganz doll der große Verfechter davon bin. Ich wollte ein Zitat von Carl Gustav Jung noch kurz anbringen. Der hat mal gesagt, das Leben fängt erst mit 40 an, alles davor ist Recherche.
Das ist genial. Das kenne ich auch,
ja. Das finde ich, so, weil ich versuche das sehr, und das ist wirklich durch 100% Gary Vaynerchuk so gebracht, weil ich höre oft in meinem Freundeskreis und tendiere manchmal dazu zu sagen, ich bin zu alt. Ich bin zu alt dafür, ich bin zu alt, um jetzt mit 18 eine Ausbildung zu machen. Man kann ja immer für irgendwas zu alt sein, zu jung, genug, zu hässlich,
zu arm. Sagst du das oder sagst du, deine Generation sagt das oft,
Was? Ich habe Freunde, ich habe Bekannte in meinem Freundeskreis, die schon mit Mitte 20 nach dem Kater sagen, boah, ich werde alt.
Echt?
So, ja, mit Mitte 30. Gestern erst einen Kollegen gehabt, ich bin zu alt für die Liebe. Mit 36. und ich bin wirklich, und das verdanke ich zu 110% Gary Vaynerchuk, ich bin da 100% anders. Ich sag, ich bin fucking jung, also ich bin für die nächsten 4-5 Jahre noch jung.
Ja,
so,
klar.
Ich bleib mit 50, wenn ich bei dir bin, Roberto, dann bin ich Halbzeit. Dann kann ich mein Resümee ziehen, führe ich oder verliere ich? Was kann ich anpassen? Also das ist wahrscheinlich schwingt bei mir viel junge Naivität und noch sehr viel Idealismus mit. Aber für mich ist das so das Thema zum Alter, das so zu anzugehen. Und ich finde, ich bin der festen Überzeugung, und vor allem bei uns im Beruf ist es ja so ein Thema, ne? Halt, und vor allem, natürlich gibt's Phänomene wie Schauspielerinnen, irgendwie ab 30, ab 40 haben, das sind dann ja auch statistische Zahlen, dass diese Geschichten dann nicht mehr erzählt werden, und weniger.
Ja.
Und deswegen bin ich der Letzte, der darüber irgendwie ein Urteil fällen darf. Aber ich finde Thema Alter, ich finde, man ist nur so, ich sage es einfach mal, ich finde, wir sind nur so alt, wie wir uns fühlen, und ich habe Menschen kennengelernt wie euch beide, die ihr wirklich bei weitem junge Seelen seid. Also nicht, oder wirklich junge Wesen. Ich war letztens in einem Hotel, dann ist da beim Frühstück ein Pärchen die waren Mitte 60 und verliebt. Lovebirds. Ja, und ich gucke den zu und dann frage ich die auch, was ist denn das Geheimnis eurer Ehe eigentlich? Und die so, ja, wir kennen uns erst seit 2 Jahren. Wir haben uns frisch verliebt und es ist genauso wie damals schön. Mit Anfang 20. Ja, schön, ja. Und die waren, wie Zärtlichkeit und Liebe. Ja, und, schön. Und deswegen... Wie rede ich mir das auch?
Ich habe im Altersheim gearbeitet, habe Zivildienst gemacht. Ja. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der war 97. Ja. Ja? Und der hatte 2 Jahre vorher, also mit 95, seine Frau verloren, die er über alles geliebt hatte, die er 20 Jahre davor kennengelernt hatte. Mhm. Also stell dir mal vor, der hatte mit 75 die Liebe seines Lebens kennengelernt. Ja. Und mit der war er dann noch 20 Jahre zusammen, bevor sie dann gestorben war. Wow. Also das egal, ist mir so geblieben, da habe ich gedacht, so wow.
Also das kann alles so, passieren.
Es kann alles passieren, weißt du?
Ich bin bei dir in 23 Jahren. Muss
es jemand. Na, ich hoffe, das ist für bei mir.
Ich bin 75, ist bei dir so lange warten lassen. Oh nein.
Das fand ich total schön.
Und ich möchte noch kurz ein letztes anbringen, gerne. Weil es klebt über meinem Schreibtisch, weil du das gesagt hast, 2 Jahre, was da passiert ist, ne? Diese Schleife, aus dem du rausgebrochen bist. Und ich habe es mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das über meinem Schreibtisch hängen, ein Post-it, da steht drauf, vor 5 Jahren hast du davon geträumt, wo du heute bist.
Ja, schön.
Und es stimmt. Das stimmt. Und
vor 5 Jahren hat er geträumt, dass er bei uns im Podcast sitzt.
So sieht aus. Ja, das ist so. Dass du uns gewählt hast für deinen ersten Podcast, das ehrt
wir
uns
sind
wirklich
sehr.
Sehr
stolz drauf.
Und du hast mit uns, mit dem auch unser neues Format etabliert,
und
sozusagen.
Neue Staffeln, genau.
Weil wir ja sowieso in so einer Umbruchphase waren.
Ja.
Und dein Kick, ich muss dir wirklich nochmal Danke sagen, dein Kick, nämlich mich daran zu erinnern, dass ich dich ja eingeladen hatte vor einem Jahr.
Zweimal, wohlgemerkt, aber das ist Vertrieb, das habe
also
ich so gelernt.
Also große Dankbarkeit an dich, deswegen sehr, sehr machen wir gerne. Jetzt eigentlich weiter mit unserem Podcast.
Ja, weil wir hatten eigentlich so ein bisschen dann aufgehört, beziehungsweise noch nicht, war uns nicht ganz klar, wie wir weitermachen wollen.
Ob und wie.
Und,
du hast uns die Entscheidung abgenommen, danke Adam.
Danke Adam, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dann,
und du warst ein... wirklich oder bist ein super Gast. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war inspirierend, sehr inspirierend für mich und ich denke damit auch für unsere ganze Zuhörerschaft. Und es war toll und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Und vielleicht sollten wir wirklich in einem Jahr mal gucken.
Nochmal zurück,
ja,
genau.
Klar.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich alles Liebe dir und viel Glück bei den Aufnahmeprüfungen an der Schule.
Ja.
Okay, Christina.
Roberto.
Und? Wie ist es?
Wie fühlst du dich, Roberto? Perfekt oder exzellent?
Ich muss ehrlich sagen, ich sitze ein bisschen auf Nadeln, weil ich denke, oh mein Gott, kann Spotify überhaupt so lange Podcasts überhaupt bringen? So?
Wo ist denn dein Problem?
Keine Ahnung. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin
also
ja immer so, ich denke immer so.
Fühlst du dich jetzt defekt?
Nein, ich fühle mich wirklich sehr gut. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, diesen Weg. Ich finde wirklich. Ich finde den echt. Du glaubst mir nicht.
Du siehst gerade nicht so aus.
Nee, nur weil ich gerade.
Deine wunderschönen Augen sagen was anderes.
Was? Nein, alles gut. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und freue mich sehr. Das ist ein schöner Kick. Toll.
Ja,
freue ich mich,
schön.
Christina.
Ja,
und
schön.
Du, wie fühlst du dich?
Super.
Defekt oder exzellent?
Nee, exzellent.
Excellent.
Mir hat dieses Gespräch so viel Spaß gemacht, wirklich. Und ich bin auch froh, dass wir so weitermachen. Und ich habe heute auch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber auch viel gehört, was ich so selber mache und wie ich lebe. Und finde es immer noch gut.
Schön.
Von daher macht es mich auch glücklich.
Und dann... hören wir oder beziehungsweise reden wir wieder mit einem neuen Gast in einem Monat, oder?
Wir
haben gesagt, dass wir jetzt einfach mal
einmal
die
Monat.
Zeiten verändern und es einmal im Monat dafür länger machen.
Ja, eben. Und heute haben wir es ausgedehnt und es hat Spaß gemacht und war nicht einen Moment langweilig. Roberto, danke schön.
Ich danke dir, Christina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zwischen Defekt und Exzellenz. Dazwischen.